Reden im Radio. Stadtfilter lässt sich Gäste ein und redet mit ihnen über Winterthur, die Welt und weitere Wichtigkeiten. Heute der Stadttag vom 26. März mit dem Hartmut Reuter, CEO von der Rieter AG. Moderation Karl Lyond, aufgezeichnet in der Kohlmein Book Bar.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie im gut gefüllten Kohlmein zu dem Stadttalk, der aktuell nicht könnte sein. Wir haben als Gast bei uns den Herrn Hartmut Reuter, den Chef, der oberste exekutive Chef vom Rieter Konzern. Sie dürfen ruhig klatschen. Wir haben miteinander abgemacht, dass ich Schweizerdeutsch rede mit dem Herrn Reuter, aber er Hochdeutsch antwortet. Es ist für Sie beides erträglicher. Herr Reuter, Sie haben ja eine sehr strenge Woche. Sie haben vorgestern schlechteste Ergebnisse in der Geschichte vom Rieter-Konzern, von einer Traditionsfirma von Winterthur, müssen bekannt geben. Ich erinnere mich genau vor einem Jahr, und das irritiert mich so an diesem Vorgang. Genau vor einem Jahr haben Sie das beste Ergebnis aller Zeiten bekannt gegeben. Und was mich irritiert, ist nicht, dass es der Rieter jetzt auch verwünscht hat. Was mich irritiert, ist die wahnsinnige Fallhöhe. Aus dem höchsten Olymp, wumm, ab in den tiefsten Keller. Können Sie uns das erklären?
Ja, also verwundert hat uns das auch, muss ich ganz klar sagen. Das beste Jahr und dann das schlechteste Jahr. Ist fast nicht zu erklären für Außenstehende. Wir hatten natürlich einen super Boom in den Jahren 2006, 2007 in beiden Bereichen, die wir haben, beide Divisionen.
Also Textil
und Auto.
Ja.
Wir haben eine lange Boomphase gehabt. Eigentlich seit 2001 ging es mehr oder weniger fast nur aufwärts. Bis hin 2007, super Jahr. Wir haben schon erste Anzeichen gehabt im Beginn von 2008, aber dass es so schnell und dann so heftig und so schnell so tief gegangen ist, das hat uns etwas überrascht. Wir waren eigentlich schon Ende 2007, 2008, wussten wir, das geht nicht so weiter. So Steigerungsraten 10-20%, was wir davor hatten. Und wir hatten schon mit einer Abschwächung gerechnet, aber es kam sehr, sehr heftig. Die Ursachen. Man schreibt jetzt heute sehr schön immer, und wir haben das natürlich auch gemacht, ist die Wirtschaftskrise. Aber hinter der Wirtschaftskrise verbirgt sich ja natürlich ein ganzes Fächer von Problemen, die sich da so über die Zeit aufgestaut haben. Und es hat uns jetzt als Rieter sehr früh, sehr heftig getroffen. Als ich das vor einem Jahr dann, oder im April, kam ja die erste sogenannte Gewinnwarnung raus von uns. Dann hat man uns noch belächelt, ja, der Rieter, was... Alle anderen waren immer noch im Boom.
Und Panik auf Vorrat, hätte man können lassen zum Teil.
Ja, und das war alles noch super gut. Und wir mussten dann schon sagen, okay, es schwächt sich dann doch stärker ab, als wir erwartet haben. Und inzwischen sind ja fast alle Industriezweige von der Krise betroffen.
Aber Herr Reuter, hat das mit den beiden Branchen zu tun? Ich beobachte ja Autobranche, wo bei Ihnen, glaube ich, zwei Drittel vom Umsatz, knapp zwei Drittel ausmacht. Die ist weltweit tief im Loch, weil die Konsumenten halt einfach offenbar die Anschaffung, die grösste Konsumanschaffung eigentlich, die es gibt, nämlich ein Auto, verschieben aus Angst, die wollen das Geld zusammenhalten, das sieht man weltweit. Zweitens Textil, wo man ja auch weiss, schon seit historischen Zeiten, das ist eine stark volatile, also eine sehr wankelmütige Branche. Und jetzt hat es einfach beides zusammen getroffen. Und trotzdem, es sind ja andere Firmen auch in dieser Lage. Gut, heute hat man jetzt zum Beispiel von OC Oerlikon auch ganz schlechte Nachrichten gehört. Andere halten sich eher bedeckt. Hat es denn noch Rieter-spezifische Gründe, die zu dem Absturz, man kann es ja nicht anders nennen, geführt haben?
Also was rein das Volumen angeht, was den Umsatz angeht, sind wir voll mit dem Markt mit runtergegangen. Also wir haben keine Marktanteile verloren, keine Marktposition konnten wir halten. Vor allen Dingen in den Bereichen, wo wir dann auch aktiv sind. Jetzt heute, Sie haben es erwähnt, Oerlikon hat heute berichtet, ähnliche Rückgänge im Textilmaschinenbereich. Automobilzulieferindustrie, alles das Gleiche. Die sind aber nicht in der Schweiz so präsent wie ein Rieter jetzt. Und deswegen waren wir natürlich sehr viel präsenter als andere. Das Auto, klar, Sie haben es gesagt, man kann einen Autokauf auch mal schieben. Kommt ja nicht drauf an, ob man denn jetzt ein neues hat oder ein Jahr älter oder ein Jahr länger das Auto fährt. Und das hat seinen Ausgang eigentlich auch in Amerika genommen, wo die Leute dann ja, in Amerika kauft man ein Auto nicht wie hier, man bestellt es und wartet dann 6 Wochen, 8 Wochen und zahlt das womöglich noch bar. In Amerika geht man zum Händler und sagt, ich will das Auto, was da steht. Und dann sagt der Händler, okay, das kostet $400 im Monat oder $500 im Monat. Da ist Finanzierung alles mit dabei. Die Finanzierung war im letzten Jahr damit einmal weg. Es gab keine Finanzierung mehr mit der ganzen Finanzkrise.
Und 2/3 oder mehr vom ganzen Volumen ist auf Pump finanziert.
Ja, und deswegen ist dann gesagt, okay, wenn wir kein Auto kriegen, dann fahren wir das alte Auto weiter. Es ist ja kein großes Problem. Auch Textilien, ich meine, die Schränke im Westen sind voll, gerade in Amerika, in Westeuropa, kann man auch mal einen Kauf von Textilien rausschieben. Aber wenn das alle tun oder nur einige tun, dann trifft das schon dann ganz die Wirtschaft sehr hart.
Wie merkt man so etwas, wenn man Zulieferant ist? Bleiben wir jetzt einmal beim Auto. Sie sind ja in sehr vielen einzelne Fabrikationsstandorte, sie müssen näher bei diesen Autofabriken sein, sie müssen just in time liefern, die wollen möglichst wenig Lager. Sie müssen also auch sich zertifizieren bei diesen Firmen, und zwar in einem sehr langen und aufwendigen Prozess, bis sie überhaupt als Lieferant bei einem VW oder bei Mercedes oder wo auch immer zugelassen sind. Das ist also eine doch enge Bindung. Sagt Ihnen denn da der Kunde nicht rechtzeitig, Achtung, jetzt fahren wir zurück, oder werden Sie da im Dunkeln gelassen?
Nein, das ist schon, wie Sie sagen, eine ganz, ganz enge Beziehung. Das fängt ja, man wird ja meistens für ein Modell nominiert. Also, dass man sagt, man kommt einen Auftrag für einen...
Also wie jetzt für den Prius von Toyota,
wo ja, gut, da haben wir nicht so viele, aber das hat unser japanischer Partner in Japan, hat da was dabei. Aber beispielsweise Mercedes E-Klasse ganz neu.
Ja,
da sind wir mit dabei.
Der BMW 3er.
Oder BMW 3er, 1er sind wir mit dabei. Und da kriegt man normalerweise, wenn ein neues Modell kommt, 2 bis 3 Jahre vorher bereits den Auftrag. Und dann entwickelt man, das sind ja bei uns beispielsweise bis zu 100 Teile für ein Fahrzeug. Das wird dann entwickelt, spezifisch angepasst für jedes Fahrzeug.
Das ist für die, die es nicht wissen, vor allem Lärmdämmung und
Teppiche, Dachhimmel, Kofferraum, Verkleidungen, Unterbodenverkleidungen, Hitzeschilder, Aluminium-Hitzeschilder, also eine ganze Bandbreite an Teilen. Und wenn man dann so einen Auftrag hat, dann werden die spezifischen Teile dann immer angepasst. Dann kommt der Tag des Serienbeginns und dann liefert man die Teile etwa 5 Jahre, jeden Tag.
Und in Mengen, wo man zum Voraus weiß?
Ja, man kriegt eine Mengenangabe ganz am Anfang vom Automobilhersteller, der sagt dann beispielsweise 1000 Autos am Tag. Und auf diese 1000 Autos muss man seine Investitionen ausrichten.
Das heisst, Sie müssen dann unter Umständen irgendwo in der Tschechei oder wo auch dann immer eine Fabrik ausbauen,
jawohl,
neue Maschinen anstellen,
ja,
im Vertrauen darauf, dass der Rubel rollt nachher.
Ja, und da wird man, und wenn man zu wenig hat, dann hat man ein Problem, weil man muss ja jeden Tag dann liefern. Und wir hatten ein Beispiel jetzt mal, das ist so ganz extrem, für den Mini, als der neu anlief im Jahr 2000, da hat uns der Kunde gesagt, 80.000 Fahrzeuge pro Jahr. Also so. Am Schluss ist er mit 200.000 pro Jahr gelaufen.
Also
ist
er so verrückt gelaufen?
Ja, weil es eben sehr gut am Markt angekommen ist. Das weiß man im Vorfeld immer ja nicht so genau. Also mussten wir zusätzlich investieren, um diese Nachfrage dann auch bedienen zu können. Und wir müssen jeden Tag liefern. Wenn man Matsch gestartet hat, jeden Tag. Dann gibt es aber auch Modelle, die laufen nicht so gut. Dann hat man dann eben die Investitionen stehen, aber kann sie nicht unbedingt gleich für das nächste Modell verwenden. Also ist so eine ganz heikle Geschichte.
Gut, und jetzt bricht denen das Geschäft ein. Also der gesagt hat, 1000 Auto pro Tag, fahrt brutal zurück, macht Ferien oder Festtagsferien den ganzen Januar, fahrt seine Produktion auf 600, 500 runter. Und dann sagen sie ja, hallo, aber ich habe ja investiert. Haben Sie einen Vertrag mit denen?
Ja, wir haben einen Vertrag. Aber das sind natürlich besondere Klauseln, kann ich jetzt halt juristisch nicht viel zu sagen, ist auch vielleicht geht zu weit.
Ich meine, was für uns Laien wichtig ist, sind Sie in irgendeiner Form abgesichert oder sind Sie mit im Risiko, wo Ihre Kunden auch
haben? Wir sind im Risiko mit drin, im gewissen Maß. Bei uns ist üblich, dass der Hersteller, also der VW, der BMW, der zahlt die spezifischen Werkzeuge. Also für jedes Teil ist ja ganz spezifisch, also Teppich, Innenraum ist ja jeder geformt, anders geformt. Da zahlt er die Werkzeuge. Aber er zahlt natürlich nicht die Maschinen, weil die Maschinen kann man ja für andere Modelle hinterher dann auch mal verwenden. Aber wenn er sich einmal eingerichtet hat, dann ist sie eben für 5 Jahre fixiert. Und wenn das dann weniger läuft, wird das weniger ausgelastet und dann hat man das ist dann Pech gehabt, gehört zum Geschäftsrisiko.
Gut, aber jetzt kommt der andere und sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, brechen ganze Ländermärkte ein. Muss mir jetzt halt auch entgegenkommen, willst du ja mit mir auch wieder mal ein Geschäft machen.
Genau, das ist gut, man hat normalerweise ja Preise vereinbart, ganz am Anfang.
Aber keine Menge.
Üblicherweise werden die sogar noch am Anfang gesagt, jedes Jahr 2% runter. Das ist halt in dem Geschäft so üblich.
Seit dem Spanier da, wo ihm
bei der Lopez,
BVW so gewütet hat. Oder?
Seitdem ist das üblich. Ja. Und gut, da gibt es dann wieder Kompensationen, geben wir höhere Materialpreise. Aber am Schluss ist ein Pfenniggeschäft. Es geht um jeden, oder Cent heißt das ja jetzt. Ja. Ne? Das heißt, es geht um jeden Rappen, jeden Cent geht es da, wenn man so Teile verhandelt.
Und um was für Marge, so im besten Fall, was bleibt übrig?
Ja gut, wir hatten in den guten Jahren haben wir eine EBIT-Marge, also eine operative Marge von 6-8%.
Das ist aber luxuriös.
Nein, das reicht gerade so zum Überleben.
Aha.
Sagen alle. Ja, das ist das. Und jetzt hatten wir im letzten Jahr eine operative Marge von leicht Minus, also dann bleibt da nichts übrig. Ne?
Jetzt ist ja, um zurückzukommen auf das, was Sie vorgestern haben müssen verkünden, nicht das operative Ergebnisproblem. Ich glaube, beim Auto ist es ganz, ganz leicht negativ.
Leicht negativ, bei Textil leicht
positiv. Bei Textil ist es positiv. Ja. Sie hätten, glaube ich, über alles gesehen, operativ, also aus der unmittelbaren industriellen Tätigkeit, Kosten knapp können decken. Also sie wären so, wie man sagt, über den Teppich geschlichen, oder? Ja. Warum denn annähernd 400 Millionen Verlust? Einfach für die, die nicht sachkundig sind, da drin, wie ich zum Beispiel. Was heisst zum Beispiel Goodwill-Abschreibung?
Oh ja, jetzt muss man natürlich ganz tief in die Buchhaltung reingehen. Ja. Goodwill entsteht, wenn man eine Firma kauft.
Das haben Sie ja gemacht.
Und das haben wir über die letzten 25 Jahre gemacht. Und üblicherweise gibt es einen gewissen Kaufpreis, der kommt aus der Verhandlung natürlich zustande. Und der Preis ist meistens etwas höher als die Buchwerte, die dann wirklich dahinter sind.
Also,
die Summe aller Maschinen. Genau.
Dann wäre Goodwill also zum Beispiel das, was eine Marke wert ist, das, was Patent wert sind.
Ja, oder das Image, Reputation, was alles dazugehört.
Kundenlisten.
Kundenlisten, alles, was man nicht bewerten kann. Deswegen sagt man ja auch immaterielle Güter.
Aha.
So, und ganz früher gab es die Buchhaltungsvorschrift, man konnte den Goodwill über 10, 15, 20 Jahre abschreiben, also jedes Jahr der Erfolgsrechnung belasten. Dann kamen neue Vorschriften aus Amerika. Man nimmt die ja in der Schweiz dann auch fleißig alles, was von Amerika kommt, entgegen.
Ja.
Der freiwillige Nachvollzug von solchen Vorschriften
haben wir ja. Autonom heißt das.
Autonomer Nachvollzug,
ja. Autonomer Nachvollzug.
Und das haben wir dann auch seit 2005, darf man den Goodwill nicht mehr jedes Jahr in gleichen Raten abschreiben. Aber man muss dann immer feststellen, ob es der Goodwill überhaupt noch einen Wert hat.
Sie müssen also jedes Jahr ausgerechnet das Schwierigste, was man hat in der Industrie, nämlich immaterielle Werte, neu bewerten.
Genau, und dann kommt man, wenn man ein schlechtes Jahr hat, man macht dann Zukunftsrechnungen und so weiter. Und am Schluss ist natürlich, wenn man ein schlechtes Jahr hat, kommt das dann noch oben drauf. Dann muss man diese einfach aufgrund der Vorschriften abwerten. Das waren bei uns noch 100 Millionen. Die haben wir dann auch jetzt abwerten
müssen. Das ist die Kontrollstelle, die Ihnen dann das Impairment praktisch aufs Auge drückt?
Ja, oder? Genau.
Okay.
Das ist Revisionsstelle. Das sind 100 Millionen gewesen von den 400. Dann haben wir natürlich einen großen Teil, das sind sogenannte Restrukturierungsrückstellungen. Das sind
Kosten. Also das Geld, mit anderen Worten, das Geld ist noch da.
Das Geld,
aber es ist reserviert zum Beispiel für Sozialpläne.
Im Wesentlichen für Sozialpläne. Okay. Und da kommen jetzt riesige Beträge zustande aus einem ganz einfachen, ich mach's mal ganz einfach. Wir hatten 2007 eine Milliarde Personalkosten im Konzern.
Für 14.000 Leute?
Damals 17.000. Ungefähr eine Milliarde.
Sie müssen ja nicht mit Boni rechnen wie
Banken. Ja, wir haben dann auch noch Boni, aber die sind inzwischen alle weg.
Okay.
Also da gibt es keine nach.
Also ja, ja, schon klar.
Und unsere waren auch immer geringer. Das
sind ja auch unter vernünftiger Leute.
Ja, genau. So, also wenn man jetzt 1 Milliarde Personalkosten hat und der Großteil ist natürlich in Europa, in Westeuropa, jetzt mal nicht die Schweiz, sondern Deutschland, Frankreich, Spanien. Jetzt haben wir heute einen Volumenrückgang gehabt und wir brauchen einfach, wir können uns nur noch leisten 600 Millionen Personalkosten etwa. Das heißt, ich habe eine Differenz von 400 Millionen. Das ist natürlich Personal, was irgendwo weniger sein muss. Mal ganz umschreiben, ganz neutral. Und jetzt, um Personalkosten zu senken in Westeuropa, also Leute zu entlassen, zu kündigen, Frühpensionierung, alles ganze Bandbreite, die wir machen mussten, weil das Volumen hat sich ja fast halbiert.
Das kostet Geld.
Das kostet Geld. Und im Schnitt müssen wir in Frankreich, Italien zwischen einem halben Jahresgehalt und einem Jahresgehalt hinlegen. Das heißt also, um von 1 Milliarde auf 600 zu kommen, müssen wir etwa 200 bis 300 Millionen Einmalaufwendungen haben. Einfach um weniger Personalkosten, weniger Personal zu haben. Das fällt jetzt alles an in der Zeit, jetzt in 2008 ein Teil, in 2009 und 2010. Und das Geld haben wir reserviert, das sind die Rückstellungen dafür und die sind jetzt mit in der Bilanz.
Mit anderen Worten schließe ich mit meinem Laienverstand daraus die nächste Rechnung, auch wenn das Geschäft weiterhin so mies läuft wie jetzt, die wird ganz sicher nicht mehr so ein Loch haben.
Die wird wesentlich geringer, die Verluste, wobei wir auch am Dienstag gesagt haben, rein operativ, wir haben nochmal deutliche Umsatzrückgänge vor uns. Und das kostet natürlich weiter Geld.
Also das heisst eigentlich, Sie haben jetzt einmal auch aufgrund von der Finanzkraft vom Konzern, von dem Kredit, von dem Geld, das die neuen Aktionäre bringen, auf die kommen wir dann noch, ja. Haben Sie einfach mal Tabula Rasa gemacht?
Ja gut, nicht Tabula Rasa, sondern wir haben einfach das, was notwendig war und was uns auch die Revisionsstelle natürlich gesagt hat, das haben wir jetzt alles in die Jahresrechnung 2008 eingerechnet.
Könnte es denn sein, dass, jetzt, das ist eine laienhafte Frage, Sie merken es, dass das nächste Jahr oder in 2 oder 3 Jahren, wenn Ihre Marken, Ihre mit 100 Millionen abgeschriebenen immateriellen Wert wieder höher zu bewerten wären, dass Sie es dann wieder aktivieren können und Sie einen Teil buchmässig zurückgeben könnten?
Also theoretisch schon, aber das machen wir nicht, weil das
ist klar, ja.
Entspricht nicht unserem, man kann das machen nach den Vorschriften in gewissen Weise, also nicht unbedingt alles jetzt, aber einen Teil davon könnten wir machen, das machen wir aber nicht.
Broken laws, broken bodies. broken plows, broken treaties, broken vows, broken pipes, broken tools, people bending, broken rules, hound dog howling, bullfrog broken, everything is broken.
Reden im Radio. Stadtfilter lässt sich Gäste ein und redet mit ihnen über Winterthur, die Welt und weitere Wichtigkeiten. Heute der Stadttag vom 26. März mit dem Hartmut Reuter, CEO von der Rieter AG. Moderation Karl Lyond, aufgezeichnet in der Kohlmein Book Bar.
Meine Damen und Herren, wir lehren fürs Leben. Wenn wir normalen, gewöhnlichen Leuten zu viel Geld ausgeben und einfach am Ende des Geldes noch zu viel Monat ist oder am Ende des Monats zu wenig Geld, je nachdem, dann ist das unumkehrbar. Hingegen, ein Konzern hat da bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten, die sind gar nicht, folgerreich jetzt mal, die sind gar nicht so traurig, elend, schlecht dran, wie es jetzt nein. In den Zeitungen ausgesehen hat.
Nein, nein, da muss ich gleich mal widersprechen. Auch bei uns ist es so, wir haben eine Kasse und an der Kasse, wenn es dann rausgeht und nicht wieder gefüllt wird, ist dann auch mal irgendwann leer. Und wir hatten beispielsweise jetzt mit den Personalkosten, deswegen sind wir ja an die Bankkredite und wir kommen ja darauf wahrscheinlich noch und auch mit dem Eigenkapital.
Vor allem auf Personalsituationen.
Ja. Also wir hatten Ende 2007 hatten wir 400 Millionen in der Kasse. Gut 400 Millionen. Jetzt kostet der Personalabbau 400 Millionen. Wenn ansonsten alles ausgeglichen läuft, Geldeinnahme, Geldausgabe, ist das Geld weg, was wir gespart haben über die Jahre vorher. Und 400 Millionen aufgehäuft, das ist für einen Konzern wie Rieter, war das sehr gut, sehr viel. Das ist eine
das wäre
da waren wir sehr
in normalen Fällen Kriegskasse.
Ja, das ist eine da sehr.
Sie schäflich können kaufen.
Ja, so viel nicht. Da muss man eine Milliarde dann haben. Aber es war eine gute Position, eine gute, komfortable Position. Nur, wenn man einen so scharfen Schnitt jetzt hat, es geht ja nicht über 3-4 Jahre so ein Rückgang, sondern der kam innerhalb von Monaten, dann geht das Geld natürlich relativ schnell wieder raus.
Ich mache jetzt auch rasch einen Schnitt. Ich habe sie absichtlich nicht vorgestellt. Es ist nämlich noch relativ schwierig, Herr Hartmut Reuter, etwas herauszufinden über sie, wenn man zum Beispiel in Datenbanken geht, in Economist oder in Wall Street Journal. Man kommt sehr wenig mit über sie. Man muss schon den Dorfblitz von Bassersdorf,
ja.
Breite und Nürnsdorf lesen, um mehr über sie zu erfahren. Sie sind Jahrgang 57, sind 1997 von Bosch, wo sie 15 Jahre im Autogeschäft gross geworden sind, vom Trainee bis zum Direktor.
Ja.
Von Bosch sind sie zu Rieter gekommen und sind dort zuerst einmal im Controlling gewesen, haben im sogenannten Corporate Center dann eigentlich die Strategie entworfen, wo sie jetzt in 2002 als oberster Chef, man heisst in Zürcher Frühfranzösisch heisst das CEO, Chief Executive Officer, leiten. Aber eigentlich sind sie Elektrotechniker von Haus aus und haben dann Betriebswirtschaft gemacht, also das klassische Doppelstudium von einem Manager. Die Handelszeitung hat über sie einmal geschrieben, sie seien kein Karrieretyp, eher ein Antistar. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, sie halten sich selber völlig zurück. Man sieht nie eine Homestory von ihnen, man sieht sie nie Velo fahren oder auf der Harley wie der Herr Vasella oder so. Ist das eine Stilfrage oder ist das eine Anpassung an den Stil vom Rieter?
Beides eigentlich. Ich meine, das ist eine Wechselwirkung. Ich bin groß geworden, Sie haben es erwähnt, in der Firma Bosch. Und bei der Firma Bosch gibt es keine, also das wird man von klein auf dazu erzogen in der Firma, dass die Firma die Priorität ist und nicht die einzelne Person. Es gibt dort keinen Starkwult auf keiner Ebene. Es gibt, die Firma ist das Entscheidende. Ähnlich bei Rita auch, deswegen hat der Wechsel für mich das auch Sinn gemacht, das hat mir auch so gefallen.
Also man bleibt sozusagen in einer Kultur, wo man sich auch wohlfühlt,
oder? Ja. Also ich brauche das nicht, dass ich dann morgens schon beim Brötchen holen, dass mir der Pressefotograf über den Weg läuft. Das brauche ich nicht. Ich finde es auch gut in der Schweiz, wie man hier gar keinen Rummel also zumindest mal meistens keinen Rummel dann um irgendwelche Leute macht. Ich finde das ein bisschen pervers sogar, wie in manchen Firmen dann kann man nur mit Bodyguard oder nur mit Fahrer und allem Möglichen rumlaufen. Das widerstrebt mir, sondern ich bin der Meinung, dass ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Funktion in der Firma, ich bin froh, dass ich die leiten darf, aber die Firma kommt im Vordergrund und nicht die Person. Und das ist eine Aufgabe und natürlich muss ich die Firma durch meine Person repräsentieren, in gewisser Weise. Ich muss vorweggehen, ich muss sie führen, muss sie leiten, aber am Schluss ist es die Firma, die Priorität hat und nicht derjenige, der die Firma leitet.
Was machen Sie, wenn Sie nicht schaffen?
Ja, dann bin ich auch mal zu Hause, dann bin ich auch mal in den
Sie
Bergen.
Sie haben drei Kinder, glaube ich.
Drei Söhne, ja. Die beschäftigen dann vor allem meine Frau.
Ja, der Vater aber auch.
Der Vater auch, ja.
Wenn Sie gerade shooten, oder?
Ja, nee, sind etwas älter jetzt schon, aber schon der Schulstress und alles muss man sich auch ein bisschen mit drum kümmern. Nein, wir haben eine
öffentliche Schule?
Es war eine viel lange Zeit in der öffentlichen. Einer ist noch in der öffentlichen Schule, der andere macht jetzt eine Lehre und der dritte ist an der Uni.
Also müssen nicht alle studieren?
Nein. Ja. Das ist, wenn sie es können, ja. Wenn sie es muss jeder seinen Weg selber gehen.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie seien Hobbyfotograf.
Ja, stimmt, ja.
Was fotografieren Sie denn am liebsten?
Also, was ich sehr gerne mache, wir haben eine Wohnung in Bergen noch, in Laax. Fotografiere sehr gerne Landschaften, Berglandschaften.
Sag jetzt mal technisch, wie machen Sie das?
Ich habe eine Spiegelreflexkamera, wo man natürlich ganz normal, so jetzt digital, wo man das dann alle Bilder fotografiert, dann am Kompi und dann kann man sie ausdrucken.
Und selber bearbeiten
selber, und so? Ja gut, wenig. Aber zum Beispiel dann, ich mache auch gerne mal bei Familienfeiern, dass ich dann alle Leute wieder fotografiere, mache dann ein Fotobuch raus. Macht schon Spaß, ja. Aber das ist zu wenig Zeit für sowas natürlich. Ne?
Immerhin sind Sie mal in der Jury gewesen von einem Fotowettbewerb von einem Naturschutzverein.
In Bassersdorf, ne?
Machen Sie im Verein mit?
Nein, das war eine Anfrage. Ich nehme an, das kam da auch über den Dorfblitz, der dich mal interviewt hat.
Und ja, gesagt, ja gut, das ist meine Quelle.
Ja. Gesagt, wir sind ja im Dorf jetzt, wir wohnen seit 97, also 12 Jahre jetzt da in Nürnsdorf.
Und es gefällt Ihnen?
Gefällt uns sehr gut und meine Frau ist dort verankert, in allen, kennt alle Leute und so. Mich kennt man ja nicht, weil ich ja meistens im Büro bin, aber man kommt dann so Kontakte und dann kommt eine Anfrage und dann sage ich, ja gut, das macht mir auch Spaß in der Fotojury, hat auch Spaß gemacht, das auszuwählen und da habe ich dann mitgemacht, ja.
Okay, aber das charakterisiert ja auch ein bisschen das Klima, wo man da auch in Winterthur, im benachbarten Winterthur, auch mit den Bossen, mit den Chefen, umgeht. Das ist eigentlich immer so gewesen hier in dieser Stadt, dass die eigentlich mit den Leuten gelebt haben. Standort Winterthur für Rieter. Vor einem Jahr waren es 1250 Festangestellte, 250 temporär Angestellte, davon rund 10%, und das mit grösstem Respekt gesagt, in Ausbildung, also Lehrling. Wie viel sind es heute?
Deutlich weniger. Wir haben noch Festangestellte, auch noch über 1000. Wir haben in Winterthur wesentlich weniger reduziert als in anderen Ländern. Wir haben fast keine Temporäre mehr, aber das ist natürlich liegt in der Natur der Sache, dass Temporäre auch, wenn es Krise kommt, als erstes gehen. Das wissen die auch. Man hat sich ja so eingestellt. Lehrlinge haben wir weiterhin, jetzt sogar auch 10%.
Haben Sie nicht abgebaut?
Haben wir nicht abgebaut. Und das soll auch weitergeführt werden, trotz der ganzen Krise. Das ist ja ein langfristiges Investment und ich muss sagen, das wollen wir auch beibehalten.
Der Lampot hat Mitte vom letzten Jahr, im September, mal einen Satz geschrieben, wo eigentlich irgendwie die Alarmglocke hätte losgehen müssen in dieser Stadt. in Bezug auf Rieter. Was sich für Winterthur abzeichnet ist, da, und das war ein Zitat von Ihnen, dass wir eine weitere Umschichtung von Produktion zu Forschung, Entwicklung, Verkauf, Service, Verwaltung haben werden. Diese Schritte laufen jetzt an. Klar ist, und ich möchte das auch nochmals ausdrücklich betonen, Winterthur ist das Zentrum von Rieter und bleibt es auch. Okay, aber heißt das nicht langfristig Abbau von der Fabrikationskapazität, eigentlich nur noch das Hirn hier haben und den Muskel irgendwo, eben in der Slowakei oder wo es dann gebraucht wird? Dass sie also vor einem grossen Abbau stehen von der industriellen Kapazität?
Ich glaube, wir sind schon relativ weit bei dem. Wir haben nicht mehr so viele Produktionen in Winterthur wie noch vor 10, vor 15 Jahren. Das ist auch in dem ganzen Zusammenhang gesehen, das ist natürlich eine Kostenfrage.
Ja, OC Oerlikon hat ja heute gesagt, Textilmaschinen, da machen wir jetzt 400 Arbeitsplätze, wo irgendwo
in Deutschland weniger. Ne?
In Deutschland weniger
und dafür in China.
In China oder ja. Irgendwo, ja.
Ja. Nein, wir haben ja das Thema, es ist eine Kostenfrage, es ist eine Marktfrage natürlich. Die Textilmaschinen werden heute vorwiegend in China, in Indien, in Asien verkauft. Wir müssen vor Ort produzieren, da ist der Wettbewerb zu den Kosten, die dort entstehen. Und wir haben da natürlich Faktoren zwischen 1:5 und 1:10 von den Löhnen im produktiven Bereich.
Und das heißt, wenn einer hier 1.000 Franken verdient, macht der Chines die gleiche Arbeit
für 100.
Gleich gut für 100 oder 200.
Ja. Vielleicht nicht am Anfang, aber nach einer gewissen Einarbeitungszeit
macht er das. Das ist ein kleiner Unterschied.
Und das, ich meine, das addiert sich schon auf. Was wir aber merken, ist, dass die Saläre bei höherwertigen Tätigkeiten, wenn man das mal so vereinfacht sagen kann, also also wo eine größere Ausbildung da ist der Unterschied dann geringer.
Aber eigentlich sind Sie doch da in Winterthur, so wie Sie aufgestellt sind, völlig am falschen Standort. Textilmaschinen, da ist ja die ganze Textilindustrie in den letzten 20, 30 Jahren ostwärts gegangen. Und zwar sehr weit ostwärts. Sie haben China erwähnt. Zuerst waren sie in Taiwan und dann in China. Und dort sind sie jetzt. Wegen den Arbeitskosten unter anderem. Bei der Autoindustrie haben wir gelernt, die wollen sowieso, dass sie in der Nähe von den Autofabriken sind. Zum Teil sogar im gleichen in der gleichen Industriepark sind. Da hat es auch eine gewaltige Verschiebung Richtung Osteuropa gegeben. Eigentlich stehen sie doch da in Winterthur als Rieter, so wie zum Fabrikation geht, völlig im Schilf.
Also wir haben für Autoteile haben wir hier nie was produziert in Winterthur. Das war nur die Zentrale, nur die Forschung. Da haben wir nie produziert. Wir haben eine kleine Produktion in Sevelen im Rheintal, aber sonst haben wir nichts. Keine große Autoproduktion von Teilen hier in der Schweiz gehabt, wir haben sie in anderen Ländern. Deswegen, da ist es jetzt nicht das Thema, die Forschung ist in Winterthur und da sind die Leute und die sind hier, haben das Know-how hier. Ich glaube, das ist auch kein Thema, dass wir das dann verschieben wollen. Bei den Textilmaschinen, ja, das haben sie, aber wir haben das Know-how der Textilmaschinen vorwiegend natürlich immer noch in Europa, in Winterthur, aber auch in unserem deutschen Standort, in Ingolstadt, in Tschechien. Da ist das Kern-Know-how und das zu transferieren, das dauert erstens länger, wollen wir aber auch gar nicht, weil heute wird natürlich in den asiatischen Ländern sehr gerne kopiert, ohne dass man dafür zahlen soll oder zahlen will. Deswegen werden wir hier, das haben wir ganz klare Strategie, auch die Montage, die Produktion von Maschinen, von den hochwertigen, also wo richtig Technologie drin ist, die bleibt vorwiegend in Europa, die Technologieteile. Aber die normalen alles Teile, was nicht so relevant ist für die Funktion einer Maschine, das wird lokal produziert, lokal hergestellt. Das ist unsere Strategie, die wollen wir auch aufrechterhalten. Und dafür brauchen wir natürlich die Leute hier in Winterthur oder in Westeuropa.
Herr Reuter, wieder ganz eine dumme Frage. Gibt es eigentlich in dieser ganzen Situation, wo Sie jetzt drinstecken, auch etwas Positives?
Es gab schon mal was Positiveres als gerade jetzt, aber muss sagen, es gibt auch was. Wir sind natürlich momentan in den zwei schwierigsten Jahren der jüngeren Geschichte.
Und in den zwei schwierigsten Branchen,
behaupte ich jetzt mal. Auch in den zwei schwierigsten Branchen.
Also wenn Sie würden Waffen herstellen, hätten Sie weniger Probleme,
sage ich jetzt. Ja gut, die haben auch Probleme, die haben dann andere Probleme.
Ja, die müssen viel schmieren.
Ja, das ist dann nicht unser Thema gerade. Na, ich glaube, Probleme hat jeder, aber es waren schon bessere Zeiten. Es gibt auch positive Seiten. Ich meine, wenn man mal anschaut, wie wir getroffen worden sind und dass die Leute trotzdem motiviert mithelfen, den Ritter voranzutreiben. Wir haben neue Maschinen entwickelt, wir entwickeln neue Maschinen, wir haben eine neue Luftdüsen-Spinnmaschine entwickelt, die kommt jetzt gerade auf den Markt, da sind wir sehr gut mit dabei. Wir haben andere Maschinen, wo wir entwickeln, die auch weltführend sind. Und irgendwann geht es ja wieder aufwärts, dann sind wir gut gerüstet. Also es ist nicht so, dass da alles nur negativ ist, aber zurzeit wird man etwas überschüttet natürlich mit den
negativen Nachrichten. Jetzt fällt mir gerade eine Frage, schaffen denn die neue Maschinen erfinden, auch kurz?
Teilweise ja, teilweise nicht. Also nicht alle.
Also warum eigentlich? Die müssen erfinden, die müssen verkaufen, die müssten doch jetzt mehr zu tun haben denn je.
Wir haben nicht alle gleich, alle in Kurzarbeit, aber Verkäufer ja weniger. Aber zum Beispiel Innendienst im Verkauf.
Okay. Nein, ich erinnere mich jetzt nur gerade ungefähr vor 6 Wochen hat eine junge Dame, eine Kollegin von Ihnen, eine Pressekonferenz gemacht, Frau Martullo, Chefin vom Ems Chemiekonzern, wo ja auch in diesen beiden Krisenbranchen, Textil- und Automobilwirtschaft, drin ist. Und die hat erzählt, bei uns haben die technischen Kader und die Verkaufsleute gesagt, sogar wir arbeiten mehr, wir arbeiten freiwillig über Zeit, weil wir müssen jetzt einfach mehr tun, um Aufträge einzuholen. Und das hat mir noch Eindruck gemacht.
Also unsere Verkäufer vor Ort, die natürlich in China, Indien sind, die arbeiten nicht kurz. Wir haben vor allen Dingen die Produktion arbeitet kurz, der Innendienst, die Administration, da ist auch weniger zu tun. Ganz klar weniger zu tun. Und am Schluss ist es auch eine Kostenfrage.
Jetzt gerade, wenn man so nahe bei den Leuten lebt wie Sie, könnte es ja sein, dass Sie Ihre Nachbarn entlassen müssen. Oder Leute im Dorf, die Sie kennen, denen müssen Sie irgendwann wieder mal in die Augen schauen und sagen, los, sorry, aber es hat nicht gelangt. Das ist eine Belastung, unterstelle ich jetzt einmal. Gerade bei jemandem, wo ein gewisses soziales Verständnis hat. Sie machen mir nicht so einen kalten, abgehobenen Eindruck. Wie gehen Sie mit dieser Belastung um?
Gut, es ist eine schwierige Zeit gewesen natürlich. Gerade bevor man dann erstmal, kann man es halten, kann man es nicht halten. Ich glaube, wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, dann haben wir für uns, und ich habe ja auch in den Betriebsversammlungen, gerade im November, Dezember, habe ich alle Schweizer Standorte bereist, habe mich vor die Leute gestellt, habe ihnen die Situation erklärt. Ich sage mal, wenn man 50-60% weniger Aufträge hat, das geht nur eine Zeit lang gut und ich glaube, das versteht auch jeder. Wir versuchen das mit den Leuten zu erklären. Wir versuchen auch, das alles mit Anstand zu machen, zu helfen, dass wir Jobbörse anbieten und dass wir versuchen zu vermitteln. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Es ist nicht eine einfache Sache. Belasten tut das einen, weil hinter jeder Entlassung steht ein Mensch, steht eine Familie, steht. Das weiß man ja im Vorfeld gar nicht, ob nicht da gerade eine Krise in der Familie ist oder ob der Sohn oder die Tochter krank ist und so. Das weiß man alles nicht. Wir versuchen das aber abzufedern. Wir haben ja auch dann Sozialpläne, wir haben Hilfen für Notfälle. Das ist alles eine Betreuung dann von den Personalabteilungen. Aber am Schluss, es ist eine Entlassung. Es ist schwierig.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the and the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by.
Reden im Radio. Stadtfilter lässt sich Gäste ein und redet mit ihnen über Winterthur, die Welt und weitere Wichtigkeiten. Heute der Stadttag vom 26. März mit dem Hartmut Reuter, CEO von der Rieter AG. Moderation Karl Lyond, aufgezeichnet in der Coal Mine Book Bar.
Wie kommen Sie zu Gang mit den Gewerkschaften in dieser Situation?
Also wir haben es unterschiedlich natürlich.
Sie haben einen hohen Organisationsgrad, nehme ich an.
Unterschiedlich von Land zu Land, das kommt ein bisschen drauf an.
Wir reden wir ein bisschen von Winterthur.
Winterthur haben wir die Arbeitnehmervertretung, haben wir ein gutes Verhältnis, wir treffen uns regelmäßig.
Das ist die interne?
Die interne, ja.
Die Arbeiterkommission, ja. Wie das früher geheißen hat. Nein, ich meine jetzt richtig Gewerkschaften, die mit der roten Fahne und Trillerpfeifen.
Ja gut, die gibt's in der Schweiz nicht so wie in anderen Ländern.
Oh, hast du schon gesehen?
Ja, aber nicht so. Da habe ich nicht, bin ich andere Sachen gewohnt. Da gibt es in anderen Ländern, ist es dann sehr dramatisch.
Erzählen Sie ein bisschen über den Unterschied.
Ja, ist jetzt, nehme ich mal nicht Rieter, sondern nehme ich mal einfach, was gestern in der Zeitung stand und vorgestern. Zum Beispiel 3M hat in Frankreich eine Fabrik, will sie schließen. 3M ist ein amerikanischer Konzern, da ist der Werkmanager, der ist dann über Nacht gefangen genommen worden von der Gewerkschaft oder von den Arbeitern. Ähnlich Sony hatte das, glaube ich, ein Problem vor einer Woche. Anscheinend scheint es das einzubürgern, dass man dann die örtlichen Werkleiter erstmal mal einsperrt. Ne?
Sie sind ohne Bodyguard gekommen heute.
Ja, ich habe da keine
Sorge. Also Sie haben den Herrn Gretel mitgenommen.
Aber. Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann so beschützen könnte im Falle, wenn dann die roten Fahnen kämen. Aber ich glaube, wir haben das nicht hier in der Schweiz, das Thema. Ich habe ein gutes Verhältnis auch mit den Arbeitnehmervertretungen. Wir haben den sogenannten Europäischen Betriebsrat, schon seit 10 Jahren habe ich mit initiiert. Kam vom Gesetz her, aber nicht für die Schweiz. Da habe ich gesagt, nein, wir sind so viel in Europa verbunden. Wir treffen uns 3-4 Mal im Jahr, das mache ich persönlich. Wir haben in den guten Zeiten sind wir gut mit ausgekommen und ich habe sie immer gut informiert. Und die wussten von mir, es kommt, wird schwieriger. Wir haben eine gute Vertrauensbasis.
Was ist für Sie persönlich das Schwierigste im Management von einer so einer Krise?
Ich glaube, das Schwierigste war am Anfang zu erkennen, also Sie haben es ja eingangs erwähnt, dieses, man ist da auf dem, wie sagt man, Wolke 7, bestes Jahr der Geschichte, das Umsatzwachstum, Ergebniswachstum kommt gut und dann plötzlich dieser Einbruch, das muss man erstmal akzeptieren.
Das Tempo überhaupt, ich habe gerade wollen sagen, es akzeptieren, das kann ja gar nicht sein, könnte ich mir vorstellen, dass man, nein, also ich bin im falschen Film oder gar im falschen Kino.
Ja, wir haben bis letztes Jahr, bis im Februar, hatten wir noch überdurchschnittliche Auftragseingänge. Im März hat es angefangen und seitdem fahren wir auf ganz niedrigem Niveau. Wie wenn man da einen Wasserhahn abstellt. Oder nochmal, der tröpfelt dann nur noch.
Nochmal, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ist das jetzt einfach, weil Ihre Kunden, das sind ja Industriebetriebe, wir reden jetzt mal von der Textilmaschine, ist denen einfach das Geld ausgegangen oder kommen die keinen Stutz mehr über von den Banken oder was ist da los?
Also es gab damals, es gibt drei, vier verschiedene Effekte. Das eine war, es gab Förderprogramme in Indien, in der Türkei, aber auch in China, die sind ausgelaufen. Das zweite, also und da hat man Vorholeffekte, die
das sind ja Ihre drei wichtigsten Märkte, Indien, China, Türkei.
Da gab es Vorholeffekte, dass jeder noch die Subventionen mitnehmen wollte. Deswegen 2006, 2007 den Superboom. Dann kam aber schon die ersten Auswirkungen der Finanzkrise. Die Firmen, die dann, oder die Spinnereien, kaufen sehr häufig die Maschinen mit einer lokalen Finanzierung oder mit einer Finanzierung aus dem Westen. Wenn die Finanzierung schwieriger wird, können die nicht das kaufen.
Ja, häufig müssen Sie sie ja auch bringen, oder?
Nein, wir helfen bei der Vermittlung, aber wir finanzieren keine Kunden, das geht nicht. Mhm. Das haben wir nie gemacht, wollen wir auch nicht tun, das ist ein doppeltes Risiko dann.
Aber es gibt Industrie, die das macht.
Ja, aber wir machen es nicht.
Okay.
Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
Also das Akzeptieren von dem wahnsinnigen Veränderungstempo ist eigentlich das Schwierigste gewesen, überhaupt zu merken, was überhaupt abgeht.
Nein, das Merken, ich glaube, das merkt man man merkt es relativ schnell. Und dann sagt man aber, okay, jetzt, ich habe ja einen Auftragsbestand von 9, 12 Monaten gehabt. Wir hatten 12 Monate noch volle Fabriken. So, und dann sagt man, okay, irgendwann kommt das ja wieder mit dem Auftragseingang, wird ja nicht so schlimm werden. Und dann akzeptieren Nein und zu sagen, so, jetzt ist der Punkt, jetzt schalten wir um auf Krise. Diese 4, 6 Wochen, das ist die schwierige Zeit, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir. Und wenn man es dann mal die Entscheidung getroffen hat, dann geht es natürlich um die Kommunikation nach unten und nach der Seite und überall. Und dann werden die Maßnahmen ja eingeleitet. Aber das Schwierigste ist das Umschwenken von einem Aufschwung auf einen Abschwung.
Ich habe Sie vorhin gefragt nach der positiven Seite vom Ganzen. Ich hätte erwartet, Sie haben es erwähnt, Sie haben keinen Marktanteil verloren, sondern die Märkte sind einfach kleiner geworden.
Ja, genau.
Ich hätte eigentlich erwartet, Sie hätten den Namen Peter Spuhler und Michael Pieper genannt.
Habe ich einfach gewartet, dass Sie das Stichwort dann bringen.
Jetzt ist es da. Jetzt sind die zwei extrem erfolgreichen Industriellen, der eine ein Selfmade-Man, der in einer Branche Erfolg hat, wo man vor 20 Jahren die letzten Fabriken zugemacht hat in Schlieren. Man hat gesagt, diese Bahnen kannst du nicht bauen in der Schweiz. Und da kommt einer mit sehr wenig Geld und beweist durch einen fantastischen Aufbau, dass er es kann. Und ist jetzt immer hier so weit, dass er 17% von Rieter hat können übernehmen. Und der andere, Pieper Franke, also versorgt alle McDonalds in der ganzen Welt mit Spültrögen und Abwaschmaschinen und weiss dich einfach aus allem. Und sonst noch ein paar Sachen, Forbo ist auch noch unmittelbar drinnen. Die kommen jetzt und beteiligen sich an Rieter. Und sie sagen, bravo, herzlich willkommen. Sie haben also, Sie stehen nicht am Wechselberg, nicht? Sondern Sie haben Freude daran, an den beiden.
Ja, wir haben das ja ausdrücklich, ausdrücklich begrüßt. Einmal, weil es natürlich zeigt, dass die Person, die Sie genannt haben, auch die Firma Forbo, dass sie trotz der schwierigen Lage, in der wir uns befinden, Vertrauen haben in Rieter, dass es wieder aufwärts geht, sonst würde man sich ja nicht beteiligen. Sie haben es ja teilweise auch relativ günstig bekommen, die Aktien. Darf man nicht vergessen.
Sehen Sie, jetzt nehmen Sie mir meine böse Nachfrage schon vorweg. Was würden Sie jetzt sagen, wenn ich sage, ja, die kaufen jetzt zu einem Discountpreis sich bei einem von den industriellen Juwelen von der Schweiz ein. Das ist ein Schnäppchen, da ist Aldi und Lidl ein Dreck dagegen. Die kommen jetzt wirklich, ich will nicht gerade sagen für ein Trinkgeld, aber sehr, sehr, sehr günstig praktisch zur Kontrollen oder zu einem Teil von der Kontrolle von Rietern.
Ja, hat jeder das Recht, Aktien zu kaufen, mehr oder weniger. Sie haben den Mut bewiesen, das zu tun. Vorbo hat es ja relativ früh gemacht. Die haben ja einen großen Abschreiber auch noch gehabt. Die haben es vielleicht etwas zu früh gemacht. Herr Spuler hat es dann jetzt günstiger bekommen, weil die Aktien niedriger sind. Aber letztendlich kann ja jeder die Aktien kaufen. Er muss ein bisschen Geld haben, ein bisschen viel Geld haben, wenn er natürlich 17% kaufen will. Aber es ist zurzeit sehr günstig.
Das hat 55 Millionen, glaube ich.
Die letzten 10%,
57 Millionen. Ja.
Aber die ersten waren natürlich etwas teurer, hat schon früher gekauft. Aber es ist, jeder hat das Recht, Rieter-Aktien zu kaufen. Und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so, ob das ein Schnäppchen ist oder nicht, das sollte man gar nicht so beurteilen. Wir sind in einer schwierigen Lage. Die übrigen Börsenkäufer und Verkäufer haben das anders beurteilt. Deswegen ist der Kurs runtergegangen. Aber nicht nur bei Rieter, bei anderen Firmen auch. Und die haben gesagt, nein, wir glauben an die Zukunft von Rieter, wir glauben an die Marke, wir glauben an die guten Leute, wir glauben an die Tradition, an die guten Produkte, wir glauben, dass es wieder aufwärts geht und deswegen investieren wir jetzt.
Beide sagen ja, das ist ein Finanzinvestment. Das hört man ja immer, wenn einer neu einsteigt. Man muss es nicht immer zwingend glauben. Ich frage wieder ganz laienhaft, ja, es haben ja beide zumindest industriell gewisse Anklänge an das, was Rieter macht. Es ist nicht eine Uhrenfabrik und nicht eine Druckerei, die haben, sondern die sind auch in der metallverarbeitenden Industrie, sagen wir jetzt mal. Gibt das auch industrielle Fantasie für bessere Zeiten, dass man da irgendetwas machen könnte miteinander? Vielleicht, dass Rieter noch in eine dritte Branche würde ich kommen, wo vielleicht ein bisschen weniger krisenanfällig wäre, wenn es das gibt.
Ich glaube, es ist noch viel zu früh, dass wir jetzt sagen könnten, beim Rieter, wir bauen dann auch Eisenbahnen oder Trams oder so etwas. Das ist viel zu früh, das kann man nicht, war überhaupt noch nie ein Thema, wird es auch bestimmt die nächste Zeit nicht sein.
Und der Herr Spuler hat Ihnen nicht so gesagt, ich habe ihn im Verdacht, er ist leider nicht da heute Abend, ich habe ihm im Verdacht, dass er so schon wie ein Schachspieler so zwei, drei Züge vorausdenkt.
Ja, vielleicht entwickelt sich das raus, wenn es doch gut ist für einen Rieter, warum nicht? Ich glaube, mir ist lieber, wenn man es mal so sagt, mir ist lieber, wir haben industrielle Investoren und die sagen, wir haben ein finanzielles Interesse daran. Also ich habe dann einen Investor, der Finanzinvestor, der mir sagt, der hat ein langfristiges Interesse, nach 3 Monaten verkauft das wieder. Ich glaube, da muss man doch ganz klar sagen, das ist doch besser, so Leute kommen, investieren, übernehmen die Verantwortung, indem sie sogar persönlich sich im Verwaltungsrat engagieren und schauen nach der Firma, achten auf ihr Investment, als dann Leute, die dann sagen, ja okay, wir sind jetzt da mit 5% beteiligt, Namen nenne ich jetzt mal gar nicht, machen einen riesen Rabatz in der Presse und schimpfen auf Management und Verwaltungsrat und nach 3 Monaten ziehen sie weiter und haben 20% Geld gemacht daraus. Ich meine, das ist ja, kann es ja auch nicht sein auf Dauer. Das ist mir das doch so lieber, dass man Leute hat, die sich engagieren.
Gut, echt engagieren. Es sind natürlich auf beiden Seiten kein Konzern, wo so fundamental viel schlechter geht, wie Rieter, dass man aus einer Fusion beispielsweise könnte Kapital schlagen, wie im anderen berühmten Fall, der Winterthur auch betrifft.
Ja, das möchte ich mich noch nicht so äußern zu den.
Ja, das habe ich schon gesagt, aber ich darf ja. Ja. Aber Sie widersprechen mir nicht, das ist immer gut. Das
ist gut, ne?
Sie haben vorgestern erklärt, auch in Bezug auf den Einstieg der Banken, dank der Unterzeichnung des neuen Rahmenkreditvertrags ist die Finanzierung des Rieter-Konzerns kurz-, mittel- und langfristig gesichert. Kann man daraus schliessen, dass Banken, wo es ja, ich meine, im Augenblick ist ja Kredit bekommen von einer Bank, das ist wie einem Blutmann etwas aus dem Hosensack ziehen, oder? Das ist ja fast unmöglich.
Sehen Sie mal, wie gut wir sind.
Kann man das daraus schließen?
Also ich glaube, es war schon nicht so einfach, wie man das in früheren Jahren
hatte. Nein, man hat das auch gehört, dass sie haben müssen kämpfen.
Ja, das ist auch gut. wenn es Geld zu leicht geben wird, dann ist es ja auch vielleicht nicht so gut.
Welche Banken sind das?
Ja, wir nennen sie nicht, aber es sind drei große Banken in der Schweiz und zwei in Deutschland.
Sicher nicht drei Fiesenkasse Bichlsee.
Ja. Ja, ist nicht dabei, ja. Nicht.
Also UBS, Kantonalbank, CS.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Und noch ein paar andere.
Und zwei deutsche noch.
Wenn wir doch schon so schön dran sind. Commerzbank und die Deutsche Bank.
Ja, die Deutsche ist dabei und ja. Dann vielleicht noch eine.
Ja, dann sagen Sie doch Diana, es geht doch
nicht. Nein, wir haben eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben, wenn Sie es nennen und ich widerspreche nicht.
Das ist doch
nicht,
nur ne? Gute PR für die, das könnt ihr doch brauchen jetzt.
Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir das bekommen haben mit dem Kreditvertrag. Das war, wir sind wirklich...
Was ist das für ein Päckchen, was hat das für ein Preisschild, der Kredit?
Das ist auch wieder vertraulich, ausreichend.
Ausreichend, das ist wie wenn man fragt, wie viel PS hat ein Rolls-Royce?
Genügend.
Sufficient, oder?
Nein, ich muss verstehen, wir sind börsennotiert, ich darf das nicht sagen, wir haben das am Dienstag auch nicht gesagt, ist jetzt ausreichend.
Ich bin hier höch bezahlt, um Sie so Zeug zu fragen.
Ja, ja, genau, und ich bin auch hoch bezahlt, um dann auszuweichen, das ist... Nein, ich muss sagen, wirklich nochmal, wir sind dankbar, dass wir das hingekriegt haben. Es war ein harter Kampf. Wir sind froh, dass wir es hingekriegt haben. Sie sagen, es sind nicht viele, die in so einer Situation einen Kredit bekommen.
Dreistellige Millionen.
Dreistellig, ja.
Betrag wäre ja. Sicher nicht falsch. Das ja. Wäre also zwischen 100 und 999.
Ja, ja, genau. So.
Oben, unten,
ist gut, Mitte. Ja. Ist gut gerechnet. So,
ja.
So.
Ja, ja.
Ja.
War immer gut gewesen. Ja. Im einfachen Rechnen.
Nein, und es zeigt auch, dass sie Vertrauen in uns haben. Und ihr habt ja im letzten Jahr im Sommer noch gesagt, wir können dieses ganze Programm selber finanzieren. Das war kurz bevor dann die Lehman Bank pleite gegangen ist, die die Welt verändert hat. Und wir sagen, das war wirklich der 15. September letztes Jahr, hat die Welt im Finanzbereich verändert. Und bis dahin haben wir noch relativ sagen können, okay, wir haben das aus dem Ersparten, wir hatten ja einen hohen Kassenbestand, Wertschriftenbestand, hätten wir das alles selber finanzieren können. Das hat sich innerhalb von einem halben Jahr, hat sich die Welt verändert. Ganz massiv verändert. Wir merken das jetzt, der Rieder ist relativ früh dran mit diesen Themen. Wir merken es, wir sind relativ früh erwischt worden von der Krise. Aber wir alle merken das noch und wir sind ganz am Anfang dabei. Als jetzt als Volkswirtschaft.
Mit Prognosen sind Sie ja fast so vorsichtig wie mit börsenrelevanten Informationen. Aber Sie müssen ja in irgendeiner Form, ich meine, ist mir schon klar, das, was Sie jetzt machen, in Planung und so, das ist Navigieren im Nebel, das ist Blindflug, weitgehend. Aber Sie müssen ja eine Vorstellung haben, wenn es wieder aufwärts geht. Man hat Signal können lesen, diese Woche schon, dass in China die Nachfrage nach Textilmaschinen schon wieder anzieht. Und so schlau wie Chinesen sind, könnte ich mir ja vorstellen, dass die davon profitieren, dass man jetzt vielleicht auch besser kann, auch mit Rieter über Preise diskutieren und vielleicht noch ein bisschen Konditionen rausholen und so. Man weiß ja nicht, müsst ihr vielleicht probieren. Das ist das eine. Und bei den Auto ist natürlich die Rückkopplung auf die allgemeine Konjunktur. Kurz, wie beurteilen Sie die unmittelbare Zukunft, sagen wir, nächsten 12 bis 24 Monate.
Also wenn wir das Jahr 2009 erstmal als die nächsten 9 Monate anschauen, das wird schwierig. Das bleibt schwierig. Was wir sehen, Sie haben es erwähnt, in China, vielleicht auch in Indien, es gibt wieder Gespräche über Investitionen mit Spinnereien, mit Spinnereibesitzern. Das führt nicht unbedingt sofort zum Auftrag, aber im Vergleich zum letzten halben Jahr ist das schon mal positiv, wo fast nichts gelaufen ist an Gesprächen. Also es gibt dann irgendwann, geht das auch wieder hoch. Bei den Konditionen sind wir übrigens knallhart, da ändern wir überhaupt nichts.
Immer.
Ja, ja, das ist allein schon, um der Konkurrenz das Signal zu geben, dass wir nicht mit den Hosen runterlassen bei den Preisen. Aber man hilft natürlich schon, wenn das irgendwo mal ist. Das ist ja. Aber ich würde sagen, wir versuchen nicht über den Preis zu verkaufen, sondern über Leistungen, über gute Maschinen. Und das bewährt sich auf Dauer auch. Sonst hat man dann im Aufschwung den ganzen Auftragsbestand voll mit schlechten Preisen. Und dann muss man dann, wenn man sowieso schon wieder dann gut liefern kann, da muss man erst die alten, schlechten Aufträge abarbeiten, das hilft dann auch nicht. Also da haben wir schon unsere gewisse Vorstellung, was jetzt Preise angeht. Aber ich glaube, das Positive ist, ich glaube, irgendwann im 2010 geht es dann wieder aufwärts, auch mit der Automobilindustrie. Irgendwann fängt man auch wieder an und denkt wieder über ein Auto nach. Es ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Welt zusammengebrochen ist mit der Finanzkrise. Es reicht ja schon 3-5% Rückgang heute, um von einer großen Rezession zu reden. Irgendwann geht das auch wieder aufwärts. Wir gehen davon aus 2010. Wir können es nicht genau sagen, wann, aber wir gehen davon aus, 2010 dürfte dann wieder besser werden.
Reden im Radio. Stadtfilter lässt sich Gäste ein und redet mit ihnen über Winterthur, die Welt und weitere Wichtigkeiten. Heute der Stadttag vom 26. März mit dem Hartmut Reuter, CEO von der Rieter AG. Moderation Karl Lyond, aufgezeichnet in der Coalmein Book Bar.
Ist staatliche Hilfe für Sie ein Thema? Eigentlich kann man ja sagen, gut, es hat sie böse verwünscht. Sie haben früher reagiert, sie haben aber ihre Finanzierung, wie wir jetzt gerade gehört haben, eigentlich im Trockenen. Rieter ist nicht existenziell gefährdet. Das folgere ich jetzt mal daraus. Man muss schon ein paar aufpassen, was er macht, aber wird wahrscheinlich davon mögen. Und jetzt redet alles über Konjunkturförderung und Belebungsprogramm und so weiter. Da würde ich als Steuerzahler eigentlich sagen, ja nein, also die haben es jetzt nicht nötig. Wie sehen Sie das?
Also ich bin da mal falsch zitiert worden, das hat dann auch einen riesen Aufstand gegeben. Grundsätzlich bin ich gegen jeden Staatseingriff, gegen jede Staatshilfe und alles Mögliche. Das ist, am Schluss hilft das ja auf Dauer nicht. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo der ein oder andere Staat jetzt außerhalb der Schweiz dem einen oder anderen Firma hilft. Beispielsweise in Frankreich. Unser Hauptkonkurrent in Frankreich, sehr angeschlagen.
Kurz ja, oder Kavallerie da in
Deutschland,
im Norden.
Ja, ja gut, das ist ein anderes Thema vielleicht. Ne?
Ja, Schäffler steht ja praktisch mit der hohlen Hand vor dem Reichstag in Berlin.
Klassische Fehlentscheidung einer Familie zu einem falschen Zeitpunkt das Falsche gemacht oder das Richtige gemacht, zum wie auch immer. Nee, aber nur um Staatshilfe, wenn unser Hauptwettbewerber in Frankreich kriegt 50 Millionen Euro Staatshilfe, nicht weil er bei der Banken kein Geld mehr gekriegt hat, jetzt ist das ja eine Wettbewerbsverzerrung. Jetzt können wir ja sagen, okay, in so einem Fall ist es ja nur richtig, wenn wir gleich lange Spieße haben wollen, dass wir dann auch hingehen und sagen, okay, wir wollen dann auch 50 Millionen haben, damit wir wieder wettbewerbsfähig sind, gleiches Niveau. In Deutschland ist ja eher diese Abwrackprämie, das, was Sie ansprechen, ja, wo da 2,5 Milliarden Euro gerade verpulvert worden sind. Das wird jetzt möglicherweise verlängert. Das hilft uns auch irgendwie bei dem Ganzen, aber das hilft allen. Das ist jetzt keine Wettbewerbsverzerrung. Ich finde es ein bisschen jetzt mal als ich zahle ja keine Steuern mehr in Deutschland, aber wenn ich jetzt da wäre, würde ich mir schon sagen, warum zahle ich jetzt die ganze Abwrackprämie? Und das kommt dann alles den Koreanern, den Rumänen, den sonstigen zugute, weil es hilft ja vor allen Dingen bei den Kleinwagen. Die werden in Deutschland nicht hergestellt. Aber das muss der deutsche Staat beantworten. Anderes Thema ist Staatshilfe jetzt natürlich in USA, wo GM, Ford, oder GM und Chrysler unterstützt worden sind mit riesigen Beträgen.
Das sind ja auch ihre Kunden.
Bin ich froh, weil wir haben das Insolvenzrisiko von unseren Kunden damit erstmal abgenommen worden. Aber grundsätzlich, ich meine, das kann ja nicht sein, dass man auf Dauer permanent Firmen, die einfach irgendwo aus welchen Gründen auch immer im Markt nicht mehr gewachsen sind, dann unterstützt. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen.
Österreichische Bank, dann gar
nicht. Ja, genau, das ist natürlich das Problem. Wie sagen Sie den eigenen Mitarbeitern oder den Mitarbeitern bei GM und Chrysler, Sie gehen jetzt pleite, ihr müsst dann arbeitslos sein. Und umgekehrt ein Bankmitarbeiter, der kriegt dann Unterstützung und noch Bonus aus dem Staat. Das ist natürlich schwierig zu vermitteln, ne? Wenn man es überhaupt vermitteln kann.
Wie sehen Sie noch einfach aus Gewunder gefragt die Zukunft von Opel? Das kann Ihnen ja nicht ganz egal sein, was mit denen geht.
Gut, wir haben ganz wenig Umsätze mit Opel.
Das
hat sich so entwickelt jetzt. Wir haben mit GM in USA viele Geschäfte, aber wenig in Europa. Von daher kann ich sagen, wäre es mir jetzt gleichgültig. Aber auch da gilt, ich meine, wenn die Autos nicht mehr gekauft werden, dann gibt es keine Existenz mehr.
Ja, es wäre ja auch eine denkbare Variante, dass die Lieferanten, die an der weiteren Existenz von einem so einem grossen Kunden interessiert sind, den Kunden würden übernehmen oder sich würden beteiligen in irgendeiner Form oder so.
Also, so viel Geld haben wir nicht.
Nein, schon klar, aber es wäre ja eine klassische Selbsthilfemaßnahme und eine Alternative.
Wir unterstützen unsere Kunden schon mit so schlechten Preisen die ganze Zeit, da können wir nicht noch zusätzlich
jetzt was rein. Jetzt habe ich gemeint, Sie sind so knallhart.
Ja? Manchmal. Nein, letzten
manchmal.
Jahre.
Manchmal, okay.
Die letzten Jahre waren schon sehr, sehr knallhartes Geschäft, ne?
Ich danke Ihnen, Herr Reuter, für Ihre Offenheit. Und jetzt möchte ich aber wirklich am Publikum, das ist immer so hier in diesem Lokal, nach einer Stunde, kurz bevor Sie einschlafen, meine Damen und Herren, aber heute ist, glaube ich, Gefahr geringer als schon anderen Übungen, möchte ich Ihnen einfach Gelegenheit geben. Ich weiss, es haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rieter da drin. Tun Sie die Gelegenheit ergreifen, fragen Sie den Herrn Reuter. Er hat, glaube ich, nicht mehr anderes vor heute Abend.
Nein, nichts mehr.
Wem darf ich das Wort geben? Ja, bitte.
Entschuldigung, darf ich noch ganz schnell? Wir sind so. Ja, ich habe eine Frage zu Forschung und Entwicklung. Das ist ja die Zukunft von der Firma.
Ja.
Wer sagt, wo es durchgeht? Sind Sie da, die sagen, das müssen wir machen? Oder sind das Ingenieure, die Sie haben? Oder tun Sie das zusammen beschliessen? Oder kommen Sie da, wie tun Sie das vorantreiben? Neue Projekte, wo es durchgehen soll? Wie tun Sie das antizipieren?
Also wir haben da, ich bin nicht der persönlich derjenige, der sagt, die Maschine muss jetzt die Schraube geändert werden, damit wir sie besser verkaufen können. Sondern wir haben Planungsprozesse, wo wir ganz versuchen, relativ früh zu sehen, was in 4-5 Jahren vom Markt her gefordert wird und versuchen, das dann in diese Produktplanung, in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Die konkreten Entscheidungen werden dann von den Geschäftseinheiten, wir nennen das Business Unit oder Business Groups, die werden dann konkret dort vor Ort getroffen. Aber immer basierend auf Marktüberlegungen, Marktannahmen, wie entwickelt sich der Wettbewerb. Und diese Prozesse, dass wir dazu zu vernünftigen Entscheidungen, vernünftigen Programmen kommen, die laufen natürlich auf oberster Ebene bei mir über den Schreibtisch mit.
Die nächste Frage. Ja, bitte.
Also, ich habe eine Frage. Ich habe mir jetzt während dem Gespräch immer überlegt, Sie als Chef oder jeder, haben Sie da nicht einfach immer ein schlechtes Gewissen in diesem globalisierten Geld- und Industriezeug? Da kann man ja, also wie halten Sie das aus? Also das ist ja gar nicht möglich. Als Chef. Also Sie sind ja verantwortlich dann für die Sachen. Also mit Indien, China, die Arbeitsbedingungen, wie die dort sind. Und mit dem Geld, das hin und her geschoben wird und wo vor allem die Reichen reicher werden.
Warum jetzt verstehe ich die Frage nicht, ich muss ja wieder zurückfragen, warum soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
Weil ich kann nicht glauben, dass das alles in Ordnung ist, was läuft. Oder eben, wie die Arbeitsbedingungen dann in China sind oder in Indien. Also wissen Sie das, wie die dort sind?
Ja, ich bin regelmäßig vor Ort in unseren Werken. Der Leiter von Rita Kina hier ist zum Beispiel heute Abend anwesend, zufällig. Der kann Ihnen das sagen, wie gut wir dann unsere Mitarbeiter behandeln, auch im Vergleich zu lokalen Wettbewerbern oder lokalen Firmen. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten, nennt sich Code of Conduct, also eine Vorschrift, wie alle Leute bei uns weltweit zu behandeln sind. Ich glaube nicht, dass wir da ein schlechtes Gewissen haben müssen. Und das Geld rumschieben, ich glaube, das ist so ein bisschen salopp gewesen von Ihnen, wie Sie das sagen. Ja. Wir sitzen da nicht im Büro und schieben das Geld hin und her, sondern wir arbeiten hart daran, dass wir gute Produkte haben, dass die Kunden uns die abkaufen, dafür natürlich auch ordentliches Geld bezahlen und mit dem Geld zahlen wir dann unsere Mitarbeiter. Aber ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss.
Ja, ich komme nicht so draus bei dem ganzen Zeug, aber ich habe einfach das Gefühl, so die grossen Firmen, da werden einfach die Einzelnen viel reicher und der Rest schaut ein bisschen.
Ja, ich werd als Chef besser bezahlt als meine Assistentin. Das ist auch logisch. Aber es wird bei uns nicht pariert. Da wird nicht einer Millionen verdienen und reich werden. Der Schnitt bei uns, das ist jetzt ein bisschen alles vielleicht auch hochgebauscht in den letzten Jahren. Da die Saläre und die Boni, die da im Bankenbereich bezahlt, das kennen wir in der Industrie gar nicht. Das ist kein Thema. Natürlich verdiene ich besser jetzt, muss ich mich auch nicht schämen dafür, ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Aber wir haben keine Millionen, die wir da persönlich uns da hin und her schieben oder dann Mulkner schwarze Kassen haben für privat. Das haben wir alles nicht, kennen wir nicht.
Ja, es geht mir auch nicht wirklich um das. Es geht wirklich dann, wenn man die China-Fabrik hat und eben dort wird für 10-mal weniger die gleiche Arbeit gemacht. Irgendwie finde ich, das stimmt, kann gar nicht stimmen oder das kann nicht aufgehen.
Wir können es ja andersrum formuliert. Unsere Wettbewerber sind in China. Die sind gar nicht in der Schweiz mit 10-mal höheren Löhnen. Wenn wir dort Maschinen verkaufen wollen, müssen wir uns an das Preisniveau, was dort üblich ist für Maschinen, anpassen. Entweder wir verkaufen Maschinen oder wir verkaufen keine. Wenn wir sie verkaufen wollen, hat das natürlich auch einen Effekt letztendlich auf Winterthur wieder. Ein Teil des Erlöses, was wir dort in den Maschinen bekommen, die wir in China, in Indien und so weiter verkaufen, das kommt ja hier den Mitarbeitern zugute. Damit bezahlen wir jetzt, damit zahlen wir Forschung und Entwicklung. Da zahlen wir hier unsere hochwertigen Arbeitsplätze, die zahlen wir hier. Wir zahlen die Technologieteile, die werden hier produziert, in China in den Maschinen dann verwendet. Das wird hier produziert zu teuren Löhnen. Wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir hier viel weniger produzieren, viel weniger entwickeln. Und wenn wir diese Chancen, die sich daraus ergeben, nicht nutzen würden, dann gäbe es uns nicht mehr. Es gibt Firmen, die haben gesagt, wir machen das nicht, wir bleiben hier, wir bleiben in der Schweiz, wir kümmern uns nicht ums Ausland, die gibt es halt nicht mehr. Was wäre die Alternative dann? Ob das das Richtige ist?
Also ich weiß nicht, wie Sie mit dem, also Sie können gut leben, heißt das?
Ich habe kein schlechtes Gewissen, okay. Ich kann damit gut leben, ich schlafe gut.
Okay.
Ich schlafe in letzter Zeit etwas weniger gut als auch schon, wegen der ganzen Sachen, Herr Löhnt hat es gesagt. Ja. Aber letztendlich kann ich damit gut leben, ja.
Okay.
Gut, das System werden wir nicht ändern, die jagen einander alle gegenseitig. Am Schluss weiß man nicht mehr genau, wer ist der Jäger und wer der Gejagte.
Ja, das ist jetzt Marktwirtschaft.
Das ist die Veranstaltung, heißt
Marktwirtschaft. Das ist Marktwirtschaft und da kann man sagen, okay, ich will mitmachen oder ich will dann wieder nicht mitmachen. Aber Sie können in einer Situation jetzt sagen, oh, ich halte mich dann zurück. Ne, und so. Nein, es gibt Wettbewerb in der Marktwirtschaft und ich finde das gut. Es gibt einen Wettbewerb der Ideen. Wenn jemand eine bessere Maschine entwickelt, dann ist er besser. Wenn er sie kostengünstiger herstellen kann, ist es besser. Und alle profitieren von der ganzen Geschichte. Sie haben ja auch die Auswahl. Sie können zum Mikro gehen, Sie können zum Coop gehen, Sie können jetzt zum Aldi gehen, zum Lidl. Sie haben die freie Auswahl. Das hätten Sie nicht, wenn wir keine Marktwirtschaft hätten. Ja, 20 Jahre her, das gab es in der Ex-DDR, da gab es einen Laden, den HO-Laden. Da sind Sie hingegangen und haben gesagt, okay, da hatten Sie keine Auswahl. Ja, Sie mussten das nehmen, was Sie bekommen und das noch zu teuren Preisen. Das ist Marktwirtschaft, der Bessere ist der Feind des Guten. Sorry, that's it.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage. Ja, bitte, dahin.
Guten Abend. Mich würde gerne interessieren, wie es im Technologiemanagement aussieht. Zum Beispiel Brennstoffzellen, ist das ein Thema bei Ihnen?
Indirekt ja. Nicht unbedingt, dass wir Brennstoffzellen selber entwickeln oder herstellen oder daran denken. Aha. Aber beispielsweise bei der Autoentwicklung, wenn es ganz vorwärts geht, geht es natürlich die Frage, was hat das für einen Einfluss, wenn ein Dieselmotor, ein Benzinmotor durch eine Brennstoffzellen-Elektromotor-Kombination ersetzt wird. Und das ist eine wichtige Fragestellung, ist bei uns in der Forschung auch ein Thema gewesen. Brauche ich dann überhaupt noch Akustik? Brauche ich noch Dämmstoffe, Dämmmaterial? Das haben wir untersucht. Und es braucht andere Akustikmaterialien in solchen Autos, auch bei Hybridautos. Brauchen wir weiterhin einen Teppich? Brauchen wir weiterhin Dämmmaterial? Und da müssen wir uns mit beschäftigen, weil es sind dann andere Materialien gefragt. Aber das macht unsere Forschung relativ früh, die schauen sich das an und dann zum frühen Zeitpunkt wird das dann auch weitergegeben in die Produktion.
Ja, bitte, machen Sie noch gerade weiter.
Grüezi, Herr Reuter. Die Automobilindustrie hat ja in der Vergangenheit mal alles selber produziert. Dann hat das Outsourcing angefangen, die Zulieferer haben da flott können auf Marken und Modelle in Serien, also in grossen Serien produzieren, haben schöne Margen gehabt. Die Automobilindustrie geht sehr schlecht. Jetzt drückt man die Margen. Ist wieder eine Möglichkeit da, dass allenfalls die Automobilindustrie, wo wahrscheinlich es kommt zu Konzentrationen, dass sie vielleicht wieder bereit ist, die Zulieferer zu insourcen?
Also erstmal muss ich mir sagen, also es ist nicht so, dass die Zulieferer Geld verdient haben und die Autohersteller nicht. Das stimmt nicht, weil es gibt immer Gute und Schlechte, die mehr oder weniger verdient haben, aber es ist nicht so, dass die Margen völlig unterschiedlich sind. Es hängt im Wesentlichen davon ab, die Marge, wie viel sie investieren müssen und wie viel Kapital sie haben, dass sie darauf eine Rendite haben. Und wenn die zu niedrig ist, dann investiert keiner mehr in das Geschäft. Die Situation haben wir jetzt in der Zulieferindustrie, dass die Margen zu gering sind für das Geld, was man vorher investiert hat und auch in der Autoindustrie. Das Thema Insourcing glaube ich nicht, dass das wieder kommt, weil der Trend ist über die letzten 50 Jahre immer gewesen, dass man sich spezialisiert, dass das, was man am besten kann, auch dass das derjenige macht, der es am besten kann. Und ich glaube, zum Beispiel in unserem Gebiet, das wird nicht zurückgesourced. Das kann sein, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ich mache ein Getriebe jetzt wieder selber oder solche Sachen, aber auf unserem Gebiet bestimmt nicht.
Das heißt, wenn es im Moment sind, glaube ich, etwa 30 große Autokonzerne lebend, es kann sein, dass in 2-3 Wochen ein paar umfallen. Das können wir ja täglich lesen. Es kann aber sein, dass es Zusammenschlüsse gibt und dass sie irgendwo noch eine Handvoll überleben. Das würde heissen, dass das natürlich für die Zulieferer eher wieder ein Vorteil wäre. Man hätte wieder Power, an noch grössere Konzerne zu liefern. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Erstmal, es gibt keine 30 Großen mehr, es gibt dann vielleicht noch 10 Große heute oder 6, 7 ganz Große und ein paar mittelgroße. Es gibt sehr viele kleine, beispielsweise in China, die kennen wir gar nicht alle. Der Konzentrationsprozess, der wird weitergehen, aber vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Ich teile da nicht unbedingt die Meinung von Herrn Marchione, dass man sagt, am Schluss bleiben noch 5 übrig. Weil es wird immer wieder kreative Leute geben, die dann sagen, ich finde eine Nische und werden dann wieder groß und so weiter, so wie der BMW groß geworden ist oder selbst der kleine Porsche hat ja den VW am Schluss übernommen. Also da gibt es immer Kreative, die das gehen. Aber es gibt natürlich immer eine Machtbalance zwischen den Zulieferern und den Herstellern. Und zurzeit war sie etwas in den letzten Jahren zugunsten der Hersteller verschoben, nicht zugunsten der Lieferanten. Und wenn jetzt das eine Konzentration stärker sein sollte bei den Herstellern, bei den Autoherstellern, wird das auch wieder eine gewisse Konzentration bei den Zulieferanten geben. In unserem Gebiet gibt es heute zu viele Anbieter in Westeuropa. Das wird zu Zusammenschlüssen kommen. Ob wir daran beteiligt sind, weiß ich nicht. Das muss man schauen, was die Zukunft da bringt. Aber das ist eine Machtfrage, eine Frage, wie kann man das ausbalancieren?
Noch vor kurzem hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dieser Veranstaltung hier beizuwohnen. Wann hatte mich hierher gebracht? Und der erste Widerwille war auch bald dem Gefühl gewichen, dass sich der Abend lohnen könnte. Es gab Wissenswertes zu berichten. Und trank und unterhielt sich. Die Wertschätzung war gegenseitig und es herrschte ein Vertrauen. Es war mir fast ein bisschen unheimlich, auch habe ich die meisten Menschen selten so wie diesen Abend gesehen. Ich werde alles drauf verwenden müssen, die Vorgänge genau zu verstehen.
Reden im Radio. Stadtfilter lässt sich Gäste ein und redet mit ihnen über Winterthur, die Welt und weitere Wichtigkeiten. Heute der Stadttag vom 26. März mit dem Hartmut Reuter, CEO von der Rieter AG. Moderation Karl Lyon, aufgezeichnet in der Coalmine Book Bar.
Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Je weniger Autokonzerne es am Schluss gibt, umso gefährlicher ist doch die Situation für einen Zulieferant. Vielleicht im Gegensatz zu dem, was der Herr gemeint hat. Weil wenig Abnehmer können nachher über hohe Mengen mehr Druck auf sie ausüben und dann sinken ihre Marge, oder ist die Annahme falsch?
Nein, grundsätzlich ist der Mechanismus richtig, der Druck steigt dann. Aber am Schluss gibt es eine ökonomische Wahrheit. Am Schluss kann ich ja auch nicht billiger verkaufen, wie ich es herstellen kann. Also die Milchmädchenrechnung, die Menge macht es dann, das geht nicht auf. Aber diese Balance zu finden, das ist immer ein schwieriger Anpassungsprozess. Aber am Schluss kann keiner unter Kosten verkaufen, dauerhaft.
Aber was ich fragen möchte, ist das, was jetzt läuft, nämlich die Konzentration, die ist offenkundig. Ist das gut oder schlecht für Rieter?
Ich glaube, es wird nicht eine Konzentration, das hat nicht einen unmittelbaren Einfluss, dass wir jetzt das Geschäft verlieren, weil wir haben ja langfristige Verträge.
Also wenn wer jetzt, kauft Volvo irgendwann einmal?
Ja, wir haben
Volvo
viele,
ist bei Ford schon ja. und steht aber zur Debatte.
Ja, genau in dem Beispiel. Wir liefern sehr viel für Volvo, Kofferräume und Teppiche und Akustikteile und alles. Volvo war vor 10 Jahren noch selbstständig. Da haben wir schon geliefert.
Okay,
dann hat der Ford ihn gekauft, wir haben weiter geliefert. Wir haben sogar noch mehr Aufträge bei Volvo bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wenn der Volvo nach China verkauft, nach Indien verkauft oder sonst was, wenn der Volvo an sich weiter am Markt da ist mit den Autos, dann liefern wir weiter. Egal jetzt, wer der Eigentümer von Volvo am Schluss ist.
Das heisst, Sie sind nicht ohne weiteres substituierbar mit Ihren Produkten.
Nein.
Es kann nicht irgendein anderer kommen und das dieselbe Marktleistung bringen, wo Rieter
nicht in dem Moment,
erarbeitet hat.
Genau, nicht in dem Moment, weil häufig gibt es ja für ein Modell, gibt es für jedes Teil genau einen Lieferanten und der liefert dann 5 Jahre oder 6 Jahre, solange wie ein Auto, bis ein neues Automodell gibt. Dann wird wieder der Wettbewerb, dann gibt man wieder eine Ausschreibung, wer übernimmt dann die Teile beim nächsten Mal. Und dann hat der laufende Lieferant gewisse Vorteile. Aber am Schluss gibt es immer eine Entscheidung für einen Modellzyklus. Und ob das Auto dann als Volvo wird es immer produziert und verkauft, aber ob dann das dem Ford gehört oder dem VW oder dem...
ist eigentlich wurscht.
Das ist uns eigentlich egal.
Okay, schon wieder etwas gelehrt. Meine Damen und Herren, das Wort ist weiter frei. Ja, ich bitte Sie.
Guten Abend, meine Frage handelt um das Just-in-Time-Modell, das Sie in der Autozulieferbranche haben. Und zwar sind Sie ja meistens am Kürzerhebel, wie wir vorhin gehört haben, obwohl dass Sie Verträge haben. Gibt es da irgendwelche Tendenzen für einen Aufstand oder für ein Entgegenkommen von den Produzenten, dass sie nicht mehr so abhängig sind? Oder sind sie zufrieden mit dem Modell?
Also das ist jetzt ja mal eine, wie nennt man das in der Biologie, eine Symbiose oder so etwas, wo man gegenseitig Abhängigkeit ist. Es ist ja auch so, wenn ein Lieferant jetzt in Insolvenz geht, dann kriegt er ja keine Teile. Also es geht nur bis zum gewissen Maße, da kann man den Druck machen. Wir sehen das, ein Hauptwettbewerber von uns ist jetzt in Insolvenz. Ja, der hat dann der Insolvenzverwalter gesagt, wenn ihr dann die Teile weiterhin haben wollt, dann müsst ihr halt etwas mehr bezahlen als bisher. Und das funktioniert ja dann auch wieder, nicht dauerhaft, aber zumindest mal am Anfang. Das ist eine Balance und das ist eine ich habe eben gesagt, es ist so eine Machtbalance natürlich zwischen Kunden und Lieferanten. Aber das ist in vielen Branchen so. Beispielsweise mit der Mikro und den Bauern ist genau das gleiche Thema, vielleicht auf einem anderen Level. Aber ich weiß nicht, ob ein Landwirt hier, der 100% an die Mikro ist, ob der ein besseres Leben hat als wir jetzt, der wir an VW oder an Volvo liefern. Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Die Machtfrage ist wichtig. Am Schluss ist aber eine ökonomische Wahrheit. Ich kann auch ein Kunde kann nicht dauerhaft verlangen, dass man unter Herstellkosten liefert. Das wissen die auch. Aber es wird natürlich ausgereizt, ist logisch. Das würden wir ja auch machen, alle machen das. Deswegen gibt es ja die Marktwirtschaft und die dann über den Preis das dann regelt. Wenn Sie ein Stück Butter bei der Mikro billiger kriegen als beim Koop, gehen Sie eine Zeit lang ja auch zur Mikro und nicht zum Koop. Wenn es überall das Gleiche ist, dann ist es natürlich egal. Ne? Aber es ist überall das Gleiche.
Wir haben auf der anderen Seite vom Saal noch eine Frage. Ja. Entschuldigung.
Herr Reuter, wir haben jetzt über längere Zeit festgestellt, wie Arbeitsplätze Richtung Osten verschoben sind. Sie haben das richtig erklärt, dass das ein Zwang ist, weil sie dort müssen hergehen müssen, wo ihre Kunden sind. Jetzt, wir importieren ja ausschließlich Stoff, sage ich einmal, aus China. Es gibt ja fast nichts mehr, wo nicht made in China ist. China hat sehr viel Geld, das sie im Moment fürs Inland einsetzen, sind zu der grössten Gläubigernation geworden. Ist es denkbar, dass die sich auch mal sagen, wenn wir so viele Textilien herstellen, wir müssen eigentlich auch in die Nähe von den Kunden kommen. Und in Europa sind 320 Millionen Kunden da, dass sie eigentlich, ähnlich wie wir das jetzt über die letzten 20 Jahre gemacht haben, nach Europa kommen und dann da vor Ort produzieren, in der Nähe von ihren Kunden?
Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist eine Kostenfrage am Schluss. Bei Textilien vielleicht weniger. Aber beispielsweise in der Automobilindustrie haben wir das ja schon gesehen. Die Koreaner produzieren heute in Europa, die Japaner produzieren in England, in Frankreich, in Spanien, in verschiedenen Ländern. Das ist, wir haben ja freie Marktwirtschaft letztendlich. Und wenn es sinnvoll ist, dass diese Hersteller oder dass die dann kostengünstig dann auch hier produzieren können oder so etwas, das wird kommen. Aber es ist eine Frage jetzt der Ökonomie am Schluss. Ich meine, das Herstellen eines Hemdes, das, wo wir dann 100 Franken hinlegen oder noch mehr, das kostet eben Ex-Works in China. Sigi, du weißt genauer, kostet vielleicht 5 Franken oder 10 Franken so ein Hemd. 90% ist auf dem Weg zwischen China und dem Laden, bleibt dann hängen. Das sind die großen Margen, wenn die Chinesen mal sagen, okay, wir wollen nicht nur die Hemden herstellen, sondern wir schreiben dann auch noch die Marke drauf, welche das auch immer ist, Diesel oder Armani oder was auch immer, dann schöpfen sie die große Spanne dann mit ab. Das ist freie Marktwirtschaft. Wenn die eine Marke aufbauen können und die Leute kaufen sie dann, ein T-Shirt kostet einen Franken in Indien, wenn sie es kaufen, sie zahlen auch bei dem, selbst wenn sie ein günstiges kaufen, zahlen sie dann 20, 25 Franken. Die Marge dazwischen bleibt irgendwo im Handel oder bei der Marke oder beim Aufdruck oder wo auch immer. Und das kann jeder natürlich machen. Er muss sich das nur aufbauen. Sie müssen eine Marke aufbauen, sie müssen eine Reputation aufbauen. Sie müssen dann, dass die Leute das dann bereit sind, das Geld hinzulegen. Und wenn das die Chinesen können, dann werden die das auch machen. Aber es ist noch weit weg, glaube ich. Zurzeit sind sie noch nicht so weit.
Nächste Frage.
Sie haben es angesprochen, den Know-how-Transfer. Also man liefert jetzt oder Ladmaschinen produzieren auch in China. Also mit dem tut man sie ausrüsten, mit unserem Know-how. Mhm. Ist das nicht eine grosse Gefahr, dass die mit der Zeit eben auch unsere Arbeitsplätze von Nano noch gut sind, Entwicklung, Forschung konkurrenzieren mit dem?
Ja, das ist eine ganz, wollen wir gar nicht abstreiten, nicht beschönigen, das ist eine große Gefahr. Es gibt dann auch in China Universitäten, wo das Kopieren gelernt wird. Das ist halt, die haben ein anderes Verständnis auch von solchen Themen wie wir. Aber ich meine, jetzt ein bisschen mal zurückgeschaut, die Schweizer haben die Maschinen, die Textilmaschinen den Engländern abgekupfert. Also das ist auch gewesen, wir haben das ja alles nicht selber entwickelt, dann vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, sondern wir haben es bei den Engländern abgekupfert und die haben es wieder woanders vielleicht abgekupfert, ich weiß es nicht genau. Was jetzt aber das Problem ist für uns, ist natürlich jetzt, wir haben ja sehr viel Geld investiert in die Forschung, in diese Teile und wollen natürlich das nicht einfach, dass das verloren geht. Deswegen haben wir auch für uns gesagt, wir lassen das, wo hohe Technologie drin ist, das lassen wir im Westen, das geben wir nicht raus, keine Zeichnungen, die Fertigungsverfahren bleiben hier und das, was weniger wichtig ist, das machen wir dann auch vor Ort. Und das ist auch eine Balance halten bei dem Ganzen. Wenn wir nicht hingehen vor Ort, dann kopieren die das sowieso. Und dann irgendwann kriegen sie das auch raus. Wenn wir natürlich dann vor Ort sind, sagen, okay, das sind unsere guten Maschinen, wir verkaufen sie euch, die sind leistungsfähig, dann besteht auch die Chance, dass die Kundschaft die dann von uns auch abkauft. Und so mit der Balance, niedrige Herstellkosten für Maschinenmontage, vielleicht teure Technologiekomponenten, versuchen wir uns natürlich dort auch unsere Nische oder unseren Marktanteil zu sichern.
Ist es aber nicht so, Herr Reuter, dass Sie schon von der Importbehörde in China gezwungen werden, bestimmte technische Unterlagen über Ihre Produkte offenzulegen, was offenkundig, also das ist eine Information, die ich aus einer anderen Industriebranche habe, was offenkundig dann der kurze Draht ist zur Abkupferindustrie.
Also bei den Textilmaschinen glaube ich nicht, aber natürlich, was Sie ansprechen, ist eher die Flugzeugindustrie, teilweise auch Autoindustrie, wo man das dann machen muss. Bei uns ist es nicht so. Aber es ist auch vielleicht nicht so entscheidend jetzt für die Chinesen. Aber ich glaube, wir müssen, was wir immer wieder auch vergessen, ist, das sind unsere Absatzmärkte heute von den Maschinen. Wir könnten gar nicht mehr leben davon, dass wir die Maschinen jetzt vielleicht nur in der Schweiz verkaufen. Jetzt gibt es noch eine Spinnerei in der Schweiz. Es gab mal Hunderte, die gibt es nicht mehr. Wir haben also keinen Absatzmarkt mehr hier. Als ich zum Ritter gekommen bin, vor 12 Jahren, war der größte Markt noch USA für Spinnereiprodukte, also Maschinen. Heute werden fast keine Maschinen mehr in den USA für Spinnereimaschinen verkauft. Italien war ein großer Markt vor 12 Jahren. Es gibt keine Kundschaft mehr in Italien. Es gibt Kundschaft, was vor der Krise war, vor allen Dingen Türkei und dann weiter nach Osten. Also müssen wir uns doch dahin bewegen und müssen sagen, da wo die Kunden sind, müssen wir verkaufen. Wir müssen teilweise die Wertschöpfung dort machen. Wir müssen dort kämpfen, wo auch der Wettbewerb ist. Der Kampf findet in China statt um die Zukunft. Und wenn wir den nicht angehen und wenn wir sagen, gut, wir wollen da lieber hinterm Ofen in der Schweiz sitzen bleiben und wir gehen da nicht hin, dann werden wir auf alle Fälle verlieren. Wenn wir aber hingehen und sagen, nein, das ist der Wettbewerb ist in China, der Wettbewerb ist in Indien und in den Märkten drumherum. Unsere Wettbewerber sind in Indien, sind in China, auch in Europa natürlich noch. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir gleich verloren. Da können wir es auch aufgeben, dann ist, eine Zeit lang hat man ja bestimmte Industrien einfach aufgegeben und gesagt, gut, das machen die Japaner dann zukünftig. Wir sind der Meinung, dass wir das nicht tun sollen. Das ist nicht einfach.
Meine Damen und Herren, haben wir weitere Fragen? Ich habe grosse Freude, dass Sie die Gelegenheit benutzen. Ja, wir haben hier einen Herr. Ja,
der Rieter ist bekanntlich 214 Jahre alt, hat offensichtlich einen langen Schnauf. Haben Sie jetzt Hoffnungen, dass irgendeiner der Konkurrenten im Textilmaschinenbereich pleite macht?
Also wir arbeiten nicht auf Hoffnung. wenn es dann passiert, dann passiert das halt. Es sind schon einige ja verschwunden bei dem Markt. Also wir planen das jetzt nicht und sagen, okay, wir können uns darauf konzentrieren, der geht sowieso pleite oder der andere verschwindet. Das ist nicht unser Thema. Wenn es passiert, müssen wir schauen, was dann die Folgen sind für uns.
Aber Sie haben nichts dagegen, oder? Kismet.
Kommt ein anderer dann wieder. Es gibt ja genügend Wettbewerb. Ja,
ist es überhaupt noch möglich, in dieser Branche neu anzufangen, ein Start-up zu machen? Etwas generell oder grundsätzlich Neues zu erfinden? Ich meine,
vielleicht
20
jetzt.
Jahren ist die Uhrenindustrie auch im Loch gewesen. Und dann ist ein Verrückter gekommen und hat gesagt, ich erfinde jetzt ein Mode-Accessoire, das zum Blüsli passt und gleichzeitig noch Zeit anzeigt und hat das Swatch genannt. Und das Ganze hat einen totalen Turnaround von einer ganzen Industrie bewirkt. Vielleicht ist die Frage gar nicht so utopisch.
Ja, also ich will das nicht ausschließen. Jetzt ist nur, man kann es nicht vergleichen, Mode, also modische Sachen mit der Investitionsgüterindustrie jetzt, wo doch ganz andere Anforderungen sind. Aber ich will das nicht ausschließen. Da kommt eine gute Idee. Wir haben vor 10 Jahren eine super gute Idee gehabt, wie man das traditionelle, seit mehreren hundert Jahren bekannte Ringspinnverfahren zum Kompaktspinnverfahren weiterentwickelt. Das haben irgendwelche Leute erfunden und dann haben wir das. Übrigens war nicht bei Rieter, sondern wir haben ein Patent gekauft und haben dann aber dieses Patent ganz gezielt weiterentwickelt über 5, 6, 7 Jahre und haben dann einen Riesenerfolg mitgehabt. Da haben wir heute immer noch Marktanteile von 80-90% auf dem Verfahren.
Wie lange hebt das so ein Patent?
Ich weiß gar nicht.
Also in der Realität, nicht juristisch.
20, 30 Jahre. Ne? In der, bis das denn jemand...
Bis es ihnen einfach abgekupfert wird. Ja. Sie haben ja nur einen Zeitvorsprung, einen begrenzten.
Ja. 5, 6 Jahre vielleicht.
Das ist brutal schnell.
Ja, das ist das Wettbewerb, ja. Aber das ist das tägliche Leben, ja.
Wehren Sie sich?
Ja, wir wollen schneller sein.
Nein, auch juristisch beispielsweise.
Ja, ja, wenn wir Patente haben und jemand anders verletzt diese Patente, da gibt es Klagen.
Und wenn da in China sitzt?
Ja, dann ist es dann schwieriger. Deswegen müssen wir da andere Methoden haben. Aber es ist schwierig, die haben zwar ein Patentrecht, aber in China wird nicht unbedingt das Patentrecht so dann auch durchgesetzt. Das ist dann schwieriger als
hier. Und das Lizenzgeschäft ist kein Thema?
Nein, das ist weniger jetzt.
Okay. Bevor ich mich aufs Glatteis begebe mit meinen Fragen, überlasse ich lieber Ihnen das Wort. Es hat so viele Sachverständige da.
Industrie ist ja sehr zyklisch. Wir wissen, die Weltbevölkerung wächst. Wir sparen alle. Ihre Abnehmer sagen sich, ja gut, wir bestellen jetzt noch keine neue Maschine. Wann haben Sie das Gefühl, wenn jetzt die Krise noch ein bisschen länger dauert, wann kommt da wieder ein Investitionsbedarf aus diesen Ländern, Indien, Türkei, China, wo halt einfach, es ist ein Zyklus, ein Lebenszyklus von eurer Maschine oder von eurer Konkurrenzmaschine. Irgendwann muss da ja wieder ein Bestellungseingang kommen. Wo sehen Sie das? Vom Zeitrahmen her?
Ja, das ist jetzt schwierig abzuschätzen. Also wir sagen ja, es geht dann leicht aufwärts, vielleicht wieder ab 2010, vielleicht so in dem Zeit, vielleicht wird es auch 2011, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Wir haben hinter dem ganzen Zyklischen ist natürlich so, dass die Investitionsgüterindustrie, also die Ausrüstung der Spinnereien, ist ganz am Anfang der sogenannten Wertschöpfungskette. Und da werden Kapazitäten aufgebaut. Die sind einfach, wenn so eine Spinnerei steht, die kann eine gewisse Menge an Tonnen Garn produzieren. Und wenn es dann Abnehmer dafür gibt, dann läuft die dann auch. Und am Schluss der Kette sind halt die Textilien. Und dahinter verbirgt sich natürlich die Mode, dahinter verbirgt sich der Verschleiß. Ich meine, die Socken haben irgendwann mal Löcher und dann wirft man sie weg oder gibt sie in den Sammelsack und wird wieder neu produziert. Und da dazwischen gibt es jetzt diese großen Schwankungen. Das kann eben so sein, wenn der Faserverbrauch, also der Kleidungsverbrauch, nur stagniert, besteht kein zusätzlicher Bedarf an Spinnereien, also wird erstmal nicht mehr investiert, dann sind wir auf Null. Und wenn dann sehr viel vorne verkauft wird, sehr viel mehr, dann besteht ein Bedarf, dann immer auch zu investieren. Das ist ja der traditionelle, normale Weg. Dann gibt es aber auch natürlich den Verschleiß. Die Maschinen halten nicht ewig, die halten viel zu lange. Das sind gute Riedermaschinen. Die halten halt 15 Jahre oder 20 Jahre, obwohl sie rund um die Uhr den ganzen Tag laufen, ganzes Jahr. Aber irgendwann sind die auch mal veraltet. Und dann gibt es den Ersatzbedarf. Und der Ersatzbedarf ist normalerweise der Bedarf, der etwa ein Drittel der Nachfrage ausmacht. Aber man kann auch, wie wir es gesagt haben, beim Auto, man kann das auch mal eine Maschine ein Jahr länger laufen lassen oder zwei Jahre. Das ist dann vielleicht nicht ganz so feines Garn, nicht ganz so wirtschaftlich bei der Herstellung, aber man spart die Investitionen.
Vor allem, wenn sie abgeschrieben ist.
Wenn sie abgeschrieben ist. Und das ist so dann, das ist das Schwierige für uns einzuschätzen. Aber die Basis eigentlich der Nachfrage, das ist das, wie wir hier alle sitzen und tragen Kleidung und kaufen Kleidung. Und da gibt es die großen Statistiken dazu auch. Beispielsweise in Amerika pro Kopf wird 40 Kilo Fasern pro Kopf pro Jahr verbraucht. 40 Kilo.
Oh, ist noch viel.
Ja, das ist einfach, man kauft Kleidung, wirft sie wieder weg. Und das ist einfach 40 Kilo in Europa. In Westeuropa sind es, glaube ich, 35 Kilo. Die Schweiz ist da irgendwo auch dabei. Und dann gibt es Länder wie China, die sind bei 10 Kilo ungefähr, also ein Viertel von Amerika. Und dann gibt es Länder in Afrika, die haben vielleicht ein Kilo pro Jahr.
Differenz ist das Potenzial.
Ja gut, in Afrika wird bestimmt nicht so viel Kleidung gebraucht wie in Russland, weil es einfach wärmer ist.
Okay.
Aber wir haben das mal ein bisschen symbolisch vor 2-3 Jahren gesagt, wenn die Chinesen das zweite Hemd kaufen, und zwar nicht nacheinander, sondern parallel, dann ist das ein immenser Nachfrage nach zusätzlichen Textilien. Und das gibt dann eben auch den Schub für unsere Investitionen.
Die berühmte Unterscheidung zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten. Das werden beide als Schuhvertreter nach Afrika geschickt und der eine telegrafiert zurück, keine Chancen, alle laufen barfuß. Und der andere sagt, schicke die Schuhe, riesen Potenzial.
Ja, so. Was ist richtig, was ist falsch? Ne?
Sie sind eher bei denen, die Optimisten sind, trotzdem.
Ja, grundsätzlich,
gerade ja. Gerade in dieser Woche jetzt.
Grundsätzlich, ja. Es gibt immer wieder, ich habe es dann auch gesagt, es geht wieder aufwärts. Es hat es noch nie gegeben, dass immer, es gab mal eine Schwächephase, es gab eine längere Schwächephase, aber es geht immer wieder aufwärts. Und das ist getrieben dadurch, dass der Drang vom Menschen ist eben da, dass es einem besser gehen soll, der Drang ist ja da. Und der ist vielleicht in der Schweiz nicht mehr so ausgeprägt, weil wir vom Wohlstand her so oben sind, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Wir sind alle happy damit, dass wir die Schränke voll haben mit Kleidung. Wir sind alle happy, dass wir genügend Autos haben. Und wir brauchen ja auch keine Autos, weil wir ein tolles Nahverkehrssystem haben. Aber das haben andere Länder nicht. Die anderen haben Nachholbedarf. Sehr viele Länder haben Nachholbedarf. Die würden dann, wie gesagt, auch mal ein Hemd zum Wechseln haben. Mit der Mode mitgehen. Die würden gerne montags ein frisches Hemd anziehen und dienstags wieder und mittwochs und donnerstags, nicht immer mit dem gleichen. Das kommt und das gibt den Bedarf dafür. Jetzt haben wir mal einen kleinen Durchhänger, aber dann geht das wieder weiter.
Jetzt wäre es einfach nicht fair, wenn ich Ihnen am Schluss von dieser Woche nicht auch noch die Frage stelle, aus aktuellem Grund, hat nichts mit Rieter zu tun, wie fühlen Sie sich als Deutsche in der Schweiz?
Sie wissen, dass ich natürlich mit der Kavallerie hier angekommen bin, ne?
Also das Ross steht wahrscheinlich
das irgendwo Ross steht draußen, oder? Ne? Ja. Aber ich fühle mich ja nicht wie bei Indianern.
Ja gut, also Ihre Finanzminister hat natürlich die indianische Geschichte nicht richtig zu Ende gelesen. Sonst hat er dann gemerkt, dass irgendwann einmal die Schlacht von Wounded Knee
stattgefunden hat. Das war dann Debakel, ne?
Und dort hat der General Custer, was übrigens ein Schweizer war, eine vernichtende Niederlage eingefangen. Und der hat genau gleich getönt wie der andere jetzt von draußen rein. Nein, aber jetzt im Ernst. Wir haben 25'000 Zuzüge pro Jahr in der deutschen Schweiz. Einer davon sind Sie. Wie sind Sie aufgenommen worden? Haben Sie etwas gemerkt von diesen Ressentiments, die es immer heisst, die Scheibenschwaben und so?
Ja, das ist, ich glaube, wir sind unterschiedlich. Wir sind gut aufgenommen worden in dem Ort, wo wir wohnen. Das hängt aber vielleicht auch zusammen, wie man auf die Leute auch zugeht. Wenn man natürlich dann wie mit der Kavallerie einreitet, dann machen halt die Schweizer, das machen aber die Deutschen auch, die machen dann, wie wir sagen, die Schotten dicht und dann hat man keinen Zugang. Wir haben uns ganz von Anfang an als Gäste hier gefühlt. Wir haben uns auch so irgendwo den Schweizern so genähert. Wir haben gute, viele Freunde hier in der Schweiz gefunden. Und wir fühlen uns da jetzt nicht schlecht behandelt oder so. Und wie man in den Wald reinruft, kommt es auch zurück. Ich arbeite in einer Firma, Rieter, die ist sehr international. Die ist jetzt auch weltoffen, vielleicht weltoffener als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Einfach aufgrund der Marktentwicklung fühlen wir uns wirklich hier wohl. Es gibt aber auch, da muss man auch sagen, es gibt auch ab und zu mal negative Seiten. Wenn meine Kinder in der Schule mit Heil Hitler begrüßt werden, dann ist das nicht unbedingt so, wo man sagen muss, das ist nicht die feine Art. Aber ich meine, das passiert immer mal in der Schule, dass man irgendwo, das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber es ist es gibt bestimmt bei dem einen oder anderen Ressentiments gegen Deutsche in der Schweiz, aber es gibt bestimmt auch sehr viele Ressentiments in Deutschland gegenüber anderen Ausländern. Also ich würde das jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
Herzlichen Dank, Herr Reuter. Sie haben uns sehr viel Informationen gebracht, auch Einschätzungen, Meinungen und, wie ich glaube, jedenfalls bei mir ist es so angekommen, auch eine Haltung, die mir persönlich sympathisch ist, wo ich Ihnen danke dafür und Ihnen und Ihrem Unternehmen sicher im Namen von allen Anwesenden viel Glück wünschen. Ich glaube, Sie können es brauchen.
Danke.
Das war eine Aufzeichnung aus der Coal Mine Book Bar. Stadttalk Karl Lyond im Gespräch mit Hartmut Reuter, CEO bei der Rieter AG. Nächste Woche meinen Skips im Talk ein Osterspezial. Lassen Sie sich überraschen. Und hier geht es jetzt weiter um 15 Uhr mit Crazy Andrew Wolfensberger, ein paar Gästen und einem High Noon Spezial, 3 Stunden bis 18 Uhr. Viel Vergnügen.
Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in the wind.
waits behind her. Her fiery green gown sniffs at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the axes. My red is so confident he flashes trophies of war. Ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as love. Yeah, yeah. I'm bold as love. Just ask the answers. He knows everything.
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਣਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।